Gut, wir fahren weiter. Ich hoffe, Sie haben gut gespiesen und sind gestärkt und wieder fröhlichen Mutes noch für diesen Nachmittagsteil. Ich werde nachher noch etwas sagen, ich habe noch ein paar Bücher und Publikationen mitgebracht, das sage ich dann aber vor der Pause. Was Sie aber noch mitnehmen sollten unbedingt, sind die Teilnahmebestätigungen und die Teilnehmerliste. Ich lasse das noch kursieren, wer das noch nicht genommen hat. Es war auch die Frage wegen Quittungen für den Teilnehmerbeitrag. Wir haben das jetzt auf die Teilnehmerbestätigung draufgeschrieben, was der Teilnehmerbeitrag war. Wenn das nicht genügt, dann bitte kommen Sie, dann können wir Ihnen schon noch eine Quittung machen. Aber wenn es nicht nötig ist, sind wir froh, wenn wir nicht 30 Quittungen machen müssen. Gut, wir kommen jetzt zu unserem nächsten Beitrag und ich freue mich, Ihnen noch einmal Dr. Seiler vorzustellen. Sie haben ihn schon kennengelernt, jetzt wahrscheinlich auch auf der Führung. Dr. Seiler ist Arzt, ein Internist, Psychosomatiker und hat noch ein Masterstudium gemacht für Beratungspsychologie und ist seit 5 Jahren bei uns und seit März jetzt Chefarzt der Klinik. Er ist ein sehr innovativer Mensch. Auch zusammen mit seiner Frau haben sie ein neues Frageinventar zusammengebaut. Und darüber wird er uns nun berichten, auch über erste Ergebnisse zu diesem Inventar. Danke vielmals, Albrecht. Bin gespannt.
Schön. Jetzt müssen wir mal schauen, ob es funktioniert. Irgendeine Echo vorher. Ich habe einige Handouts an der Seite vom Tisch festgelegt, wenn Sie schauen, dass jeder so ein Handout hat als kleine Hilfestellung. Ja, René hat schon gesagt, vielen Dank für die kurze Einführung. Ich bin seit 5 Jahren hier, kam mit der Aufgabe hierher, ein psychosomatisches Ambulatorium zu führen und hatte damals keine Ahnung, dass ich dann eine ganz andere Aufgabe übernehmen würde. Meine Arbeit mit Patienten, auch die Arbeit meiner Frau mit Patienten, war viele Jahre schon dadurch geprägt, dass durch eine gute Diagnostik die Arbeit intensiv und kompetent und schnell und effektiv wurde. Ich möchte alle, die in Sachen Persönlichkeitsdiagnostik nicht so bewandert sind, kurz einführen zu Persönlichkeitstheorien und dann Ihnen erzählen, was wir entwickelt haben und was so an ersten Ergebnissen aus diesen Studien vorliegt. Persönlichkeitstheorien der klassischen Art sind sogenannte Typologien. Das ist das Schubladensystem. Die Person wird einem Typus zugeordnet. Und ein Typus, das ist eine Zusammenfassung von verschiedenen häufig auftretenden Persönlichkeitsmerkmalen. Der Sanguiniker, Choleriker, Melancholiker oder Phlegmatiker ist so eine Typologie. Und andere Persönlichkeitsmodelle, die auf einem typologischen Gedankengut basieren, ist zum Beispiel der DISC-Test, der 4 Typen definiert und Menschen zuordnet oder auch das Enneagramm, was in christlichen Kreisen in verschiedenen Orten zu finden ist. Auch dort wird ein Mensch einem Typus, einem Haupt- oder einem Nebentypus zugeordnet. Im Gegensatz zur Typologie, die ja die Zusammenfassung ist von häufig gemeinsam auftretenden Merkmalen, steht eine Psychometrie. Psychometrie heißt, ich ordne nicht einen Mensch einem Cluster von Mustern zu, sondern ich definiere Merkmale der Persönlichkeit und deren Ausprägung oder deren Auswirkung, ob ein Merkmal viel oder wenig vorhanden ist. Beispielhaft nehme ich das psychometrische Modell von Herrn Eysenck, der gesagt hat, der Mensch hat 2 ganz elementare Dimensionen. Das eine ist die Extraversion mit dem zweiten P Bipol, die Introversion, oder auf der Ebene der Emotionalität gibt es labile, eine Labilität oder eine Stabilität. Das wäre jetzt ein Persönlichkeitsmodell mit zwei Merkmalen. Dann wurde in der Literatur der letzten 20, 30 Jahren ist das, sind verschiedene Gedanken aufgetaucht, auch wie man Persönlichkeit differenziert darstellen kann und sogenannte Traits, also sogenannte stabile Muster, im Gegensatz auch zu den leichter veränderbaren Mustern. Also es gibt Traits, die so das Rückgrat der Persönlichkeit darstellen und dann einzelne Persönlichkeitsfaktoren, die veränderlich oder leichter veränderbar sind. Eins so ein Modell von Traits ist dieses Big Five Trait Modell. Das ist ein, man kann das als ein psychologisches oder psychometrisches Standardmodell verstehen. Ich merke mir das mit diesem Begriff Kenu. Also da gibt's auch, man kann auch draus machen Ocean. Und C, das steht für die Gewissenhaftigkeit. A, für die Verträglichkeit. Das, dahinter stecken die englischen Begriffe. N, für den Neurotizismus. O, für die Offenheit vor Erfahrungen oder vor neue Erfahrungen. Und E, für die Extraversion. Ich habe das ganz bewusst schon so angeordnet. Da, weil, wie Sie in einer der nächsten Folien sehen, können die oberen beiden und die unteren drei miteinander zusammenhängen, wie Forschungen aus den letzten Jahren zunehmend bestätigen. Es gibt verschiedene Autoren, die beschreiben zwei Metafaktoren, also übergeordnete Faktoren, denen sich die fünf Faktoren der Persönlichkeit zuordnen lassen, und der eine Metafaktor ist die Stabilität und der zweite Metafaktor die Plastizität. Das ist ein Gedankengut, das in der Literatur seit Ende des letzten Jahrhunderts vermehrt auftaucht, und der Herr de Jong hat darüber sehr viel publiziert. Stabilität und Plastizität als ein Metafaktorenmodell mit zwei Kernmerkmalen, mit zwei sogenannten Traits. Unter Stabilität wird verstanden, wie wirken Umwelteinflüsse auf mich? Wie stark reagiere ich? Wie stabil bin ich? Wie zielorientiert bin ich? Kann ich auf Kurs bleiben oder bin ich ablenkbar? Das ist Stabilität. Man kann es auch nennen eine zielgerichtete Funktionalität. Jemand, der total auf Kurs bleibt, der nicht rechts und links abweicht, so wie ein Zug auf einem Gleis, der hat eine enge Spur, aber kann auch eine hohe Geschwindigkeit entwickeln. Aber Sie wissen, wenn Sie im Zug sitzen mit hoher Geschwindigkeit, da rauscht die Landschaft an einem vorbei, man nimmt wenig Details mit. Ein Reagibler, das ist einer, der mit seinem Fahrrad, mit seinem Velo unterwegs ist. Und dann sieht er hier was Interessantes und steigt ab und bleibt stehen. Auch der kann sein Ziel erreichen. Aber vielleicht unterwegs viel Interessantes wahrnehmen, was jemand, der mit hoher Geschwindigkeit zielorientiert unterwegs ist, nicht mitkriegt. Sie sehen schon, diese Stabilität, wie auch jeder Persönlichkeitsfaktor, den ich Ihnen vorstelle, ist nicht gut und ist nicht schlecht, sondern neutral. Stabilität ist eines dieser Megatraits. Und die zweite ist die Plastizität. Das ist das Bedürfnis zu explorieren, mein Bedürfnis, Neues zu entdecken, meinen Horizont zu erweitern, Kenntnisse hinzuzufügen. Und mit diesen beiden Megatraits lässt sich Persönlichkeit als Metafaktor sehr gut beschreiben. Postuliert wurde, dass diese Faktoren voneinander unabhängig sind. Und interessanterweise gibt es gute Hinweise und erste Studien, die zeigen, dass die Plastizität mit dem Dopaminsystem in Verbindung gebracht werden kann und die Stabilität mit dem Serotoninsystem. Das heißt also, eine hohe Aktivität des Dopaminsystems oder eine angehobene steht mit der Plastizität in Verbindung und umgekehrt. Da sind die Forschungen ganz am Anfang, aber es ist sehr spannend. Der Herr de Jong ist also ausgegangen von diesem Persönlichkeitsmodell psychometrischen Modell der Big Five, die Sie hier in dieser mittleren Linie finden. Und diese Zuordnung zu den zwei Metafaktoren, die sehen Sie oben, dass also der Neurotizismus, die Verträglichkeit und die Gewissenhaftigkeit, die bilden zusammen die Stabilität, die Extraversion und die Offenheit bilden zusammen die Plastizität. Und nach unten aufgefächert kann jeder dieser Faktoren in zwei sogenannte Aspekte differenziert werden, sodass wir dann 10 Persönlichkeitsfaktoren haben, die sich auch messen lassen in Testverfahren. Und dann daneben gibt es natürlich noch viele Möglichkeiten, auch diese Aspekte weiter zu untergliedern in Facetten. Da gibt es eine riesige Zahl an Möglichkeiten. Bis hierher ein Gedanke oder eine Frage? Wenn ich zu schnell bin, so kurz nach dem Mittagessen, dürfen Sie das gern sagen. Das ist ja immer so die schwierigste Einheit. Meine Frau und ich, als wir diese Studien von De Young entdeckt haben, haben gesagt, das ist ein Modell, das muss man operationalisieren. Das müssen wir nutzbar machen für unsere therapeutische Arbeit. Und wir haben die beiden Metafaktoren als Bipolarität dargestellt. Wir haben gesagt, der Stabilität gegenüber steht die Reagibilität und der Plastizität gegenüber steht die Festigkeit. Also keine monopolare, sondern eine bipolare Darstellung, die sich dann in der nächsten Ebene sind die monopolaren Big Five in der klassischen Art und Weise mit hoher oder niedriger Ausprägung und darunter die 10 Persönlichkeitsfaktoren analog zu dem Modell vom Herrn De Young. Wir haben dann ein Modell entwickelt. Und dieses Modell im Lauf dieses Jahres, im Juni, Juli, konnten wir 287 Personen einschließen in unsere Studie und erste Daten gewinnen, die ich Ihnen gleich zeigen werde. Metafaktor sieht es so aus. Wir haben Plastizität und Stabilität. Wir haben das als Achsenkreuz dargestellt oder wir können das als Achsenkreuz darstellen, weil diese Faktoren, das hat sich auch in unseren statistischen Werten wie in Werten von anderen gezeigt, dass diese Faktoren voneinander unabhängig sind. Also das heißt, der Punkt, der kann oben rechts und unten links, der kann sich in jedem Feld bewegen. Da gibt es keine Abhängigkeit zueinander. Big Five als nächste Ebene, Darstellung als monopolare Darstellung, entweder mit hoher oder niedriger Ausprägung von Neurotizismus, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, die Stabilität repräsentieren, oder von der Extraversion und Offenheit, die Plastizität abbilden. Und Basis ist die Erfassung dieser 10 Persönlichkeitsfaktoren, die ein sehr differenziertes Bild geben über die einzelne Persönlichkeit. Statistik dahinter steckt ein Stenine-System, das heißt, die Zahlen von 1 bis 9 sind so verteilt, dass in den mittleren drei Zahlen, 3, 4 und 5, finden sich 2/3 aller Personen, 2/3 aller Menschen, und in den Zahlen rechts und links bei 1, 2, 3 und bei 7, 8, 9 jeweils die Hälfte von dem restlichen Drittel, also jeweils 1/6. Zahlen, die klein sind, so wie der Einser hier, bedeutet, es ist eine sehr seltene Merkmalsausprägung. Und Zahlen in der Mitte bedeutet häufig und Zahlen im Hohen eine sehr hohe Merkmals, eine überdurchschnittlich hohe Ausprägung des Merkmals. Diese 10 Persönlichkeitsfaktoren, die wurden von De Young benannt. Aber wie es so ist, ja, man muss so ein System muss man natürlich in den Sprachraum, in den eigenen Sprachraum übernehmen, Items dazu entwickeln und aus einer großen Zahl von Items dann die Items auswählen, die höchste Faktorenladung haben. Das haben wir gemacht und haben dann für jeden dieser Persönlichkeitsfaktoren die treffendsten Fragen ausgewählt. Und auch normiert anhand von einem Faktor, von einem Fünf-Faktoren-Inventar, also quasi abgeleitet die Big Five-Werte und die dann normiert und auch validiert anhand von so einem sogenannten IP-IP40-Inventar. Die IP-IP-Fragen, das ist so ein riesiges Sammelsurium, nicht kein Sammelsurium, sondern ein Fragenkatalog, der die meisten psychologisch relevanten Gebiete abdeckt. Und aus diesem Fragenkatalog kann man Fragen auswählen. Und da gibt es auch Inventare, die die fünf Faktoren abbilden. Und das war unsere Validierungsgrundlage. Wir haben dann daraus Plastizität und Stabilität abgeleitet und konnten sehr schöne erste Werte gewinnen. Das ist jetzt die eine unsere Auswertungen, die zeigen das IP-IP40-Inventar und die Items, die wir entwickelt haben. Und Sie sehen anhand dieser blauen Zahlen eine sehr gute Korrelation mit einer sehr hohen Signifikanz. Das heißt, unsere Items stimmen sehr gut mit Big Five überein. Jetzt, was ist Stabilität? Worin zeigt sich Stabilität? Stabilität zeigt sich in einem sehr besonnenen und überlegten Handeln. Menschen mit einer hohen Stabilität, die sind eher zurückhaltend, die handeln kontrolliert, haben ein hohes Maß an Selbstkontrolle, die haben einen hohen Wert für Nachhaltigkeit, auch für Prävention, vorausschauendes Handeln. Und Menschen mit einer hohen Stabilität, die zeigen sich als belastbar in Stresssituationen. Der andere Pol, die Reagibilität, die zeigt ein intensives Erleben. Das sind Menschen, die auf Reize von außen sehr intensiv reagieren, rasch. Das sind Menschen, die auch ablenkbar sind. Ablenkbarkeit ist ja, wenn man auf Kurs bleiben will, ist Ablenkbarkeit etwas Störendes. Wenn man nur auf Kurs bleibt, so wie ich es vorher schon gesagt habe, dann verpasst man manche schöne Momente im Leben. Und Reagibilität steht auch für spontane und für intuitive Entscheidungen. Die zweite Bipolarität, die Plastizität, die steht für eine große Neugier, für eine Aufgeschlossenheit, für ein Interesse an Menschen, für ein Interesse am Lebensraum und das, was um mich herum passiert, Exploration. Und jetzt gibt es schon eine Brücke auch zu der Bindungsgeschichte, das sollten wir nachher mal diskutieren miteinander. Auf der anderen Seite die Festigkeit, das sind Menschen, die beschreiben sich eher zurückhaltend, an den Dingen orientiert, an den stabilen Dingen orientiert. Die fühlen sich im Vertrauten und im Bewährten wohl. Und für die ist die Zweckorientierung ein sehr wichtiger Wert. Wir haben das getestet, die Plastizität und die Stabilität, und konnten zeigen, dass die nicht voneinander abhängig sind oder nur sehr eingeschränkt voneinander abhängig sind. Und die Daten decken sich mit anderen Daten zu Plastizität und Stabilität als unabhängige Faktoren. Dann war uns in unserer Arbeit auch sehr wichtig, wir wollten ja ein Inventar für die praktische Arbeit in der Beratung und in der Klinik. Wir wollen mit den Patienten arbeiten. Unser Ziel ist nicht, wissenschaftliche Daten zu gewinnen, was man auch kann, sondern wir möchten Leute beraten. Deswegen war uns wichtig, dass wir auch Motivationen abbilden in unserem Test in Permod. Und haben geschaut, welche Motivationsmodelle wären geeignet für eine praktische Arbeit. Zuerst auch aus meinem Studium in der Beratungspsychologie das Modell, das abgeleitet wird oder das dem Herrn Riemann zugeschrieben ist. Herr Riemann hat die vier Grundformen der Angst beschrieben, aber diese nicht als Bipolarität dargestellt, sondern er hat die monopolar beschrieben oder als Ausprägungen von verschiedenen motivationalen Haltungen. Und Herr Rute hat dieses Modell aufgegriffen und hat andere Namen vergeben. Der hat dann immer von der hysterischen Persönlichkeit, sondern von der Freiheitsperson geredet und nicht mehr von der depressiven, sondern von der Beziehungsperson, auch nicht von der zwanghaften, sondern von der beständigen Person. Und statt Schizoid hat er den Begriff der Eigenständigkeit geprägt. Michael Dietrich hat dieses Modell auch operationalisiert, also den Test, den Herr Rude entwickelt hat, quasi weiterentwickelt und auf ein wissenschaftliches Niveau gestellt. Das basiert auf diesem Modell. Dann gibt es andere Motivationsmodelle, Leistung, Macht und Zugehörigkeit. Das ist so ein Modell von McClelland und noch weitere Inhaltsmodelle der Grundmotivation. Aus diesen Modellen haben wir entschlossen, dass wir zwei Achsen messen, die uns Menschen unsere Motivation, inhaltsbezogenen Motivationen beschreiben. Das eine ist Zugehörigkeit und als Gegenpol die Autonomie. Entweder bin ich den Menschen zugewandt oder bin ich eher an mir selbst orientiert. Und die zweite Achse, die ich bisher so noch nicht beschrieben gesehen habe, aber die sich aus den anderen Modellen auch ableiten lasse, ist Sicherheit versus Erleben. Ein Mensch, der nach Sicherheit strebt, nach Überschaubarkeit, versus dem Mensch, für den das Ereignis, das Erleben, der Moment wichtig ist, als Gegenpol dieser Grundmotivation. Autonomie heißt Bedürfnis nach Unabhängigkeit, Eigenständigkeit, Eigenverantwortlichkeit, ist auch häufig ein Interesse an Natur oder Technik. Zugehörigkeit heißt, die Gemeinschaft, die Akzeptanz, die Harmonie, das Miteinander hat für mich einen großen Stellenwert. Auch gebraucht sein und helfen hat einen großen Stellenwert. Das ist die horizontale Achse der Grundmotive. Und die vertikale Achse der Grundmotive, Erlebnis, mein Bedürfnis nach neuen, nach ungewöhnlichen Erfahrungen, Spannung und Spaß hat eine große Bedeutung. Und demgegenüber die Sicherheit, Bedürfnis nach Beständigkeit, Sicherheit oder Risikovermeidung. Auch hier haben wir wieder getestet. Wir haben ein Ergebnis einer Unabhängigkeit dieser beiden Achsen, aber nicht signifikant. Da bin ich gespannt, bis wir noch mehr Daten haben, ob wir das bestätigen können, dass die Achse von Sicherheit und Erleben unabhängig ist, auch zu Zugehörigkeit versus Autonomie. Da sind wir auf weitere Daten gespannt. Aber es ist schön, die Tests laufen, die Zahl steigt zunehmend und ich denke, irgendwann werden wir da nochmal einen Statistiklauf machen können, um zu sehen, ob sich diese Hypothese, dass wir da zwei voneinander unabhängige Grundmotive beschreiben, dass die sich dann auch Statistik signifikant noch bestätigt. Vielleicht bis hierher noch ein Gedanke da dazu oder Fragen?
Ja.
Es deckt, die Offenheit hat eine gewisse Korrelation, aber das Erlebnis ist mehr wie die Offenheit. Wir haben die Zahlen, die es da dazu gibt, die sind zum Teil, gibt es Hinweise, dass es da gewisse Korrelationen gibt, aber die Werte sind nicht signifikant. Auch da muss ich warten, bis wir größere Untersuchungszahlen haben. Es sind keine Patienten. Es ist ein Normalkollektiv mit circa 40 Jahren. Das viel über den APS haben wir eine Mail verschickt, über den APS haben einige, über Studenten, über Freundeskreis und das Ding hat dann eine Dynamik gekriegt. Die Leute haben das weitergegeben.
Ich wundere das nicht so sehr, dass es da nicht unbedingt eine statistisch relevante Unterscheidung gibt, weil Sicherheit und Erlebnis jetzt von der Bindungstheorie her und auch von der praktischen Erfahrung her gehört eigentlich zusammen. Sobald sich jemand sicher fühlt, bin ich sicher, dann ist er offen zu explorieren. Insofern würde ich da nicht unbedingt bei Polis sein.
Habt ihr es hinten verstanden? Ja, merken wir uns vielleicht für die Diskussion da hinten, weil das ist eine der zentralen Fragen, wo wir auch dran knabbern. Also A, die Frage, wie deckt sich das mit den Big Five?
Entschuldigung, wenn ich nicht mit dem Mikrofon rede. Die eine Frage ist, wie deckt sich das mit dem Big Five? Da sind die Zahlen noch nicht gut genug, um da eine Aussage zu treffen. Und die andere Frage, wie hängt es zusammen auch mit diesen Metafaktoren, mit der Exploration, mit der Offenheit und so weiter. Und zwar dann noch sehr wichtig, Leistungsmotivation zu erfassen. Da gibt es dieses Modell nach Rotter, der internale und externe Aspekte untersucht. Und wir haben gemerkt, dass in diesem Konglomerat externaler Aspekte unterschiedliche Unterfraktionen drinstecken. Genauso wie bei den internal wie external, dass da die Frage der Wirksamkeit drinsteckt. Wirksamkeit ist die Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Ich bin überzeugt, dass ich etwas kann. Oder die Wirksamkeit liegt außerhalb von mir im externalen Bereich. Aber wenn ich überzeugt bin, dass ich wirksam bin, heißt es noch lange nicht, dass ich auch Verantwortung übernehme. Das ist der nächste Schritt. Ich bin wirksam, aber ich übernehme auch Verantwortung. Und selbst wenn ich Verantwortung übernehme, bin ich noch nicht überzeugt, dass ich dann auch etwas tun muss. Ich müsste vielleicht, aber ich tue nichts. Das heißt, die dritte Dimension ist die Initiative. Und da haben wir dann, das haben wir operationalisiert und haben diese globale, internale und externe Wirksamkeit differenziert, internale, externe Leistungsmotivation oder Kontrollüberzeugung, wie Rotter sagt, haben wir differenziert in Wirksamkeit, Verantwortung und Initiative. Und das führt beides, ja. Da ist immer auf der einen Seite internale Balken, auf der anderen Seite der externe Balken. Wir haben jedes, und es ist hochspannend. Wir haben Patienten, von denen man denkt, die sind davon sich überzeugt, ja, die können was, die wissen, wer sie sind, die sehen die Notwendigkeit und kommen trotzdem nicht in die Gänge. Und solche Leute habe ich jetzt in meinem bei den Patienten hier aus dem Haus, da ist dann, mag dann der Wert bei der Wirksamkeit hoch sein, bei der Verantwortung hoch und bei der Initiative ist er ganz gering. Was Leistungsmotivation? Internale Wirksamkeit heißt, der Erfolg liegt bei mir. Externe Wirksamkeit, ich bin überzeugt, der Erfolg liegt bei mir. Und externe Wirksamkeit heißt, ich bin überzeugt, der Erfolg liegt in der Umgebung. Also wenn der Lehrer mir die richtigen Fragen stellt, dann habe ich ein gutes Ergebnis. Und der Internale sagt, wenn ich genügend gelernt habe, dann habe ich ein gutes Resultat. Verantwortung internal heißt, ich übernehme die Verantwortung, um Veränderung zu bewirken. Und external heißt, ups, war jetzt eins zu schnell, external heißt, ich warte, bis in der Umgebung irgendjemand die Verantwortung übernimmt. Also bis mir jemand sagt, so, das muss jetzt getan werden. Und bei der Initiative ist es ähnlich. Der Internale sagt, der zeigt ein hohes Maß an Eigeninitiative, der sieht, was getan werden muss, er weiß, er hat die Kompetenz und er legt los. Und der Externalinitiative, der wartet, bis ihn jemand anschiebt, bis ihm sagt, so, jetzt muss was passieren. Gut, das war schnell Durchgang und jetzt noch ein paar Zahlen dazu. Das ist das Spannende. Wir konnten hier zeigen, dass also die internalen und die externalen Werte, dass die voneinander unabhängig sind. Und gleichzeitig konnten wir auch zeigen, dass sie die drei Säulen sich, ich sage es mal ganz vorsichtig, begrenzt voneinander abgrenzen lassen. Die lassen sich nicht scharf trennen. Aber vor allem die rechte Säule, die Initiative, die ist auf der internalen wie auf der externalen Seite, lässt sich die sauber abgrenzen. Bei der Wirksamkeit ist es weniger stark. Ja.
Wenn ich die Tabelle ansehe und jetzt den Spalt internal nehme, Schluss sagst, die sind nicht relevant, als die, die wir herausgestellt haben, da hängen Zusammenhänge zwischen Bindungsbeziehung und Gott zusammen. Also irgendwie müssen wir uns jetzt hier auf eine wissenschaftliche Definition mal einigen, was das noch als Zusammenhang gilt oder nicht.
Du hast was ganz Spannendes entdeckt. Und das ist was, was ich hier nicht präsentiere. Ich wollte hier nicht bringen. Ich wollte auf die Einzelfaktoren eingehen, dass diese einzelnen Spalten, internal und external, in sich keine sehr hohe Abhängigkeit zeigen. Aber was du entdeckt hast, ist natürlich dieses Feld hier. Und es zeigt uns, und wenn man die Summenwerte miteinander korreliert, dann zeigt es, dass internal und external ist negativ korreliert. Also die hohe internale Werte haben, haben niedrige externale und umgekehrt. Da gibt es einen Zusammenhang. Internal und external ist nicht voneinander unabhängig. Das ist,
also das, was bei euch globale Faktoren,
so ist es. Also bei dieser, wenn man da aus diesen Einzelfaktoren die Summenwerte berechnet, dann kriegt man eine inverse Abhängigkeit oder inverse Korrelation von internal und external kriegt man raus. Im Gegensatz zu der Literatur, der Rodderschen Literatur, die sagt, die seien voneinander unabhängig. Unsere Zahlen sind anders. Okay. Gut, muss man diskutieren. Wir haben als Validierungsinstrument auch ein IP40-Instrument mitlaufen lassen, mit guter Validitätsgrundlage. Aber das muss man noch diskutieren. Vielleicht auch die Frage der Berechnung. Ja, wir haben, also wie rechne ich hinterher die Summenwerte? Wie errechne ich aus diesen Einzelfaktoren den Globalwert? Vielleicht liegt da was drin. Nee, ja. Also es ist eine heiße Diskussion. Ja, da muss man jetzt in die Details gehen, aber jetzt da habe ich noch 4 Minuten. Dann kein Problem. Ist kein Problem. Und das ist das, was ich jetzt in den Summenfaktoren, was ich schon angedeutet habe, die sind voneinander negativ. Invers in unseren Daten. Also unsere Items, die wir verwenden, die führen zum Ergebnis, einer, der hohe internale Werte hat niedrige externale, also die sind nicht voneinander unabhängig. Gut, da springen wir jetzt drüber weg. Wir haben noch 2 weitere Inventare mit drin. Das Wertschätzungsinventar, da haben wir den Herrn Chapman, 5 Sprachen der Liebe, operationalisiert. Weil wir haben gemerkt in unserer Beratung, dass das ein ganz wichtiges Inventar ist, auch für die Beratung, gerade Paarberatung, auch Interaktion mit anderen Menschen. Wir haben Lob, Geschenke, Zuwendung, Hilfsbereitschaft und Körperkontakt in 2 Richtungen befragt. Also was gebe ich, wenn ich einem anderen Menschen Wertschätzung zum Ausdruck bringen möchte? Und die umgekehrte Richtung, wie empfinde ich Wertschätzung? Also aktiv und passiv und daraus dann diese Summenwerte errechnet. Lob, Geschenke, Zuwendung, das sind Begriffe, die nicht ganz mit Chapman übereinstimmen, aber Chapman hat natürlich 5 Fragen, die 5 Sprachen der Liebe sehr stark auf die Paarbeziehung bezogen. Unsere Begrifflichkeit, wir verwenden Geschenke als materielle Wertschätzung, Lob und Anerkennung als verbale Wertschätzung und dann die Zuwendung, also die individuelle Zuwendung oder die ungeteilte Aufmerksamkeit, die Herr Chapman beschreibt, die nennen wir persönliche Wertschätzung oder Zuwendung. Die unterstützende Wertschätzung ist die Hilfsbereitschaft und der Körperkontakt, die spürbare Wertschätzung. Dass ich spüre körperlich, dass ich geliebt bin. Oder jemand anderem auf die Schulter klopfe, wenn ich denke, er hat was Gutes gemacht. Auch hier wieder ein paar Daten aus unseren Datensätzen, die zeigen, dass es da gewisse Zusammenhänge gibt zwischen den einzelnen Wertschätzungsqualitäten. Die sind nicht voneinander unabhängig. Das zeigt sich auch, es gibt Klienten, die haben viele Werte hoch und andere haben viele Werte niedrig. Also da könnte man vielleicht auch noch einen Summenwert bilden, also insgesamt so einen Wertschätzungsindex. Da kann man mit den Zahlen und mit den Inventaren kann man da noch spielen. Aber das heißt, die lassen sich nur begrenzt voneinander abgrenzen, diese einzelnen Faktoren mit diesem Inventar, was wir entwickelt haben. Und dann haben wir noch, wenn man das Ganze zusammenfasst, sieht es dann so aus, mit dem arbeiten wir hier in der Klinik. Oben links die Metafaktoren, im mittleren Bereich die Persönlichkeitsfaktoren, unten mehr oder weniger als Referenz die Big Five, dann Grundmotive, Leistungsmotivation als wichtiger Baustein für die Beratung und die Wertschätzung unten rechts und dann unten links sehen Sie noch das Berufsprofil, der Holland-Code, mit dem unsere Sozialarbeiter arbeiten damit. Bei vielen unseren Patienten spielt die berufliche Orientierung und berufliche Fragen eine ganz zentrale Rolle. Und wir arbeiten mit dem Explorix-Code und da haben wir unsere Daten dahingehend auch ausgewertet und zusätzliche Fragen integriert in dieses Inventar, damit man diesen RIASEC-Code errechnen kann. RIASEC steht für R, das ist die manuelle Qualität in der beruflichen Tätigkeit, I, das ist die intellektuelle Qualität, A, die kreative, S, sozial, E ist unternehmerische und C, das konventionelle, strukturierende, ordnende, organisatorende. Und diese Berufsprofile, die da entstehen, kann man dann mit diesen Explorix-Inventaren abgleichen. Das heißt, für ganz viele Berufe ist beschrieben, in diesem Beruf oder diesem Berufsfeld ist dieses oder jenes Profil gefordert. Das kann man konkret machen mit diesen Inventaren oder man kann auch mit dem Klient besprechen und sagen, also du bist gut in einem Berufsfeld, das dich intellektuell fordert, das künstlerisch, kreative, soziale und unternehmerische Fähigkeiten erfordert und weniger empfehlen würde ich einen Beruf, bei dem manuelles oder strukturierend organisatorisches im Vordergrund steht. So ist also das sehr effektiv auch in der Beratung und von unseren Patienten. Gut, kommen wir zur Zusammenfassung. Wir haben mit diesem Inventar können wir ein normiertes individuelles Persönlichkeitsprofil erstellen. Das hilft uns, die Einzigartigkeit meines Gegenübers herauszustellen und herauszuarbeiten, sagen, Sie sind einzigartig, Sie sind besonders, Sie sind gut, so wie Sie sind. Sie dürfen so sein, wie sie sind. Auch den Menschen helfen, die Einzigartigkeit zu beschreiben und zu verstehen, zu benennen. Dann Ressourcen aufzeigen, auch mittels Motivationsskalen, aber auch Spannungsfelder beschreiben. Was ist schwierig im Leben? Was ist schwierig in der Beziehung? Das führt dann hin zu Veränderungspotenzialen oder auch zu der konkreten Auswirkung von beruflichen Potenzialen. Ich habe meine Zeit fast eingehalten, aber es gab leider wenig Zeit zur Diskussion. Vielleicht haben wir ja noch 2-3 Minuten.
Ja, ganz. Wendet ihr das Inventar bei jedem Patienten jetzt hier an? Die zweite.
Ich hoffe, dass wir im Laufe der nächsten Vierteljahre so weit sind, dass wir das
können. Die zweite Frage, braucht ihr weitere Daten? Also sollen wir noch weiter werben?
Wenn jemand Interesse hat, dann gerne.
Also für mich ist das Wichtigste, dass ich es hier in der Klinik effektiv einsetzen kann und wenn andere Interesse haben, dann ich denke, also ich kann sehr gut damit arbeiten.
Explorix, was du erwähnt hast, das hört sich so an, als sei das irgendwas woanders eingesetzt ist, mit dem es dann verknüpft.
Ja, das Explorix, das gehört im Verlag Huber. Das sind diese Berufs-, das ist ein Selbstdeklarationsfragebogen, der auch so ein RIASEC-Profil auswirft am Schluss und dazu gehört ein Berufsregister mit 600 Berufen, in dem jeder Beruf anhand dieses RIASEC-Profils klassifiziert ist. Und das ist käuflich zu erwerben oder Huber hat es auch, dieses Explorix hat es auf Internetplattform, kann man das verwenden. Es ist hocheffektiv. Die Berufsberatungszentren arbeiten damit.
Ja, vielleicht eine Frage noch, eine letzte oder Ergänzung. Oder
Diskussionspunkt?
So ist es, es ist keine Telefonbuchstichprobe, sondern das ist, da gibt es eine gewisse, einen gewissen Bias, also eine gewisse Abhängigkeit der Stichprobe, dadurch, dass wir im APS-Zirkeln geworben haben und in Studentenkreisen geworben haben und hier im Klinikumfeld geworben haben. Also von daher ist die Stichprobe nicht repräsentativ. Also die Frage war, als wir das entdeckt haben, dieses Denkmodell der zwei Metafaktoren, das sich dann nach unten differenziert in die 10 Persönlichkeitsfaktoren, das schien uns sehr überzeugend für die Beratungsarbeit zu sein. Und jetzt kommen wir nochmal zurück. Ich mache den Rest deiner Frage gleich fertig, aber es fällt mir ein, wir wollten noch zu der Bindungsgeschichte. Ich habe beschrieben, die Metafaktoren, die Plastizität und die Stabilität. Nach meinem Eindruck korreliert die Stabilität mit dem Bindungsverhalten, mit der Bindung und die Plastizität mit der Exploration. Da müsste man dazu Bindungsinventare mitlaufen lassen, zum Schauen, wie das zusammenhängt. Oder auch, wenn wir mehr Patientendaten haben, dass wir es mit unserem Attachment to God Inventory, dass wir es da dann korrelieren. Bei uns läuft das alles über die gleiche Softwareplattform XPsy. Von daher haben wir da eine gute Datenbasis. Aber jetzt zurück. Das war das Grundrüstung zur Frage, wie erfasse ich Persönlichkeit? Und wie erfasse ich Persönlichkeit? Es ist entstanden anhand, dass wir gesagt haben, dieses Modell scheint uns das im gegenwärtig das modernste und umfassendste Modell zu sein, aussagekräftigste. Deswegen haben wir das operationalisiert. Und in Bezug auf die Motivation, da kam ganz viel aus der Praxis. Also die Praxiserfahrung über viele Jahre, was erarbeite ich mit meinen Patienten? Und das ist Inhaltsmotive, Leistungsmotivation und Wertschätzung. Das waren die drei elementare Dinge, die in der Praxis eine ganz große Relevanz haben. Deswegen haben wir diese Dinge ausgewählt. Ja? Das ist in der Leistungsmotivation drin, internal, external. Und gleichzeitig bildet sich es in der Reagibilität ab. Ob jemand. Also da vertraue ich auf die Daten, die zeigen, dass die Stabilität und die Plastizität eine relativ große, relativ stabile Traits sind als Megatraits, aber auch veränderlich. Deswegen redet man ja auch von Persönlichkeit und nicht von Charakter. Also Charakter als unveränderliche Prägung, sondern wir reden von Persönlichkeit. Und wir wissen, das ist eine Momentaufnahme. Ja, das ist eine Aufnahme, wenn jemand, ein Klient in einer schweren Krise hierher kommt und ich mache einige Wochen später den Test wieder, dann erwarte ich mir Veränderung. Sonst bräuchte ich ja nicht therapeutisch arbeiten. Wie die sich dann gestaltet, da kann ich vielleicht in 3 Jahren oder in 2 Jahren weitere Daten liefern, wenn wir dann so vorher-nachher Untersuchungen machen. So ist es. So. Also gehen wir mal davon aus, wenn kluge Köpfe klug beobachten, kommen sie zu ähnlichen Ergebnissen. Und Eysenck beschreibt seine Emotionalität und da gibt es viele Ähnlichkeiten zur Stabilität. Es ist so, Eysenck beschreibt introvertiert, extrovertiert. Da gibt es viele Ähnlichkeiten zur Plastizität. Es gibt da andere Modelle, ja, das Modell der Vermeidung und der Annäherung, Faktor A, Faktor A, Faktor B und so weiter, die großen Modelle oder Bindungsmodelle. Möglicherweise läuft da einiges zusammen und wir reden in 2 oder in 5 Jahren da nochmal anders drüber, weil wir noch mehr verstanden haben. Aber grundsätzlich gibt es halt in der Psychometrie der Gedanke, es gibt 2 Metafaktoren in unterschiedlicher Beschreibung, verfestigt sich relativ stark. Nein, wir haben keine Faktorenanalyse gemacht, sondern wir haben auf IP40, wir haben unsere Items von IP40 Inventaren abgeleitet und sie versucht, die Faktoren oder die Items nicht direkt zu übernehmen, sondern die möglichst nah an die Beschreibung dieser Aspekte herankommen. Wobei diese Aspekte sind im Englischen beschrieben und die Übertragung vom Englischen in den deutschen Sprach- und Kultur- und Denkraum war nicht immer scharf. Also wir mussten einige Items rauswerfen, die im Englischen gegriffen haben und im deutschen Kontext ganz andere Ergebnisse gebracht haben, weil die Leute das anders verstehen. Also das war eine Arbeit, wir haben mit viel mehr Items angefangen und dann über Faktorenladungen, so wie man es eben macht, hat die scharfen ausgewählt.
Gut, wir müssen hier mal abbrechen, diese Diskussion. Ganz, ganz herzlichen Dank auch für diese angeregte Diskussion, das ist wirklich spannend. Dir auch nochmal herzlichen Dank, Albrecht, für deinen Vortrag. Du hast deine Zeit gut eingehalten, dass du da ein bisschen etwas aufgeholt, dass du auch gezeigt, wie stabil deine Persönlichkeit ist und wie schnell du unterwegs bist. Ganz herzlichen Dank.
Ja, genau. Ja.
Sehr gespannt bin, ist eine Frau Buchmann, ist aus der Arbeitsgruppe von Stefan Huber von der Theologischen Fakultät der Universität Bern. Sie ist noch Doktorandin. Ihre Grundausbildung ist im Theologiestudium und zudem ist sie offenbar als Lehrerin tätig. Vielleicht können Sie das dann selber noch ergänzen. Und Sie sind eine werdende Mutter, das ist natürlich noch eine tolle Zusatzperspektive. Gut, Sie werden uns berichten über Ihre Doktoratsarbeit, Ihre Lehrrepertoire, religiöse Emotionen. Ich bin sehr gespannt, was Sie uns da erzählen. Danke vielmals.
Ja, vielen Dank. Zuerst möchte ich wirklich betonen, ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Als ich zugesagt habe, war ich mir nicht sehr sicher. Ich bin jetzt doch im 8. Monat und der Anfang der Schwangerschaft war wirklich nicht so toll. Deswegen kann ich Ihnen jetzt schon versprechen, wir werden nicht sehr weit hinabtauchen in den Datensumpf, weil die Daten sind zwar teilweise schon da, aber ich selbst bin noch nicht so weit hinabgetaucht. Von daher müssen Sie sich dann nicht Sorgen machen. Und was ich auch schon vorausschicken möchte, ist, es hat noch gar keinen Praxisbezug und da bin ich dann auf die Diskussion gespannt. Wir können vielleicht auch je nach Zeit, vielleicht dann beim Kaffee noch zusammenschauen, was Sie dann eben aus der psychotherapeutischen Praxis oder aus der Seelsorge da mitnehmen könnten an Impulsen. Ja, mir geht es vor allem eben um das hier, religiöse Emotionen interessieren mich, weil wir haben vorhin auch mal miteinander diskutiert, also ich bin ex-katholisch und das Erleben von einer Kirche, von einem Gottesdienst mit Weihrauch, das löst etwas aus in mir, das löst Emotionen aus. Was wäre Religion ohne Emotionen? Ja, was ist eine Emotion? Ich beziehe mich da auf eine Definition aus der Psychologie von Ekman, dass es eben ein Beurteilungsprozess ist, der automatisch passiert. Also man bezieht sich auf etwas im Gegensatz zu einem Gefühl, das vielleicht sich nicht auf etwas Bestimmtes bezieht, sondern eben man hat ein Bauchgefühl oder so, ist eine Emotion wirklich immer auf etwas bezogen. Und beeinflusst, wie man etwas eben so beurteilt automatisch, das ist eben wirklich einerseits evolutionär. Also viele Menschen haben auch hier Angst vor Schlangen, obwohl hier Schlangen nicht so gefährlich sind. Und eben von der persönlichen Vergangenheit. Also wenn ich Weihrauch rieche, dann habe ich vielleicht eine andere Emotion dazu als Sie. Bei der Befragung war es dann tatsächlich so, dass ich nicht nur von Emotionen gesprochen habe, sondern auch von Gefühlen, einfach um besser verstanden zu werden. Ja, wie sieht es denn aus mit religiösen Emotionen? Es gibt zwei verschiedene Sichtweisen. Einerseits kann man sagen, ja, es gibt einfach eine bestimmte religiöse Emotion. Entweder hat man das oder man hat das nicht. Dann ist man eben religiös, wenn man das fühlen kann, oder man hat das nicht. Also hier Rudolf Otto ganz bekannt mit dieser Art religiösen Erregung. Oder die andere Sichtweise wäre eben dann, dass jede Emotion religiös gedeutet werden kann. Genau, also ob Langeweile im Gottesdienst dazu gehört, habe ich noch nicht rausgefunden. Aber ja, also genau, von daher. Ja, es muss sich ja immer auf etwas beziehen, wie gesagt. Es könnte sich jetzt eben auf das eigene Selbst beziehen oder auf die Gesellschaft oder auf Symbole. Da haben wir auch einen wichtigen Begriff, wo es darum geht, wirklich miteinander die Emotionen auch zu teilen. Man kann aber auch einfach davon ausgehen, ja, alle Emotionen in einer religiösen gedeuteten Situation, eben, da wäre dann aber die Langeweile im Gottesdienst eindeutig dabei. Oder man kann sagen, ja, religiöse Emotionen, das sind einfach ein Teil des persönlichen religiösen Konstruktsystems. Genau. Und beide Sichtweisen habe ich einbezogen. Also ich war wirklich ergebnisoffen, explorativ in dem Sinne, dass ich geschaut habe, gibt es Hinweise darauf oder darauf. Wenn aber jemand mich gefragt hat bei der Befragung, worauf bezieht es sich denn, dann habe ich immer auf die Transzendenz verwiesen. Von diesen Gefühlen haben Sie heute auch schon viel gehört, eben von Stefan Huber. Ich werde mir erlauben, auch wenn wir nicht so tief in den Datensumpf gehen, aber ich werde mir erlauben, ein paar Ergebnisse schon zwischendurch zu berichten. Also nicht schön klassisch, Ergebnisse erst am Schluss. Sie sehen hier schon erste Ergebnisse von meiner kleinen Umfrage, nämlich diese Emotionen hier, die sich auf Gott beziehen, habe ich gefunden, die unterstrichen sind, und diese hier habe ich nicht gefunden. Genau. Ich möchte jetzt aber schon darauf hinweisen, ich habe mit Einzelfallstudien angefangen. Also wenn ich jetzt dann irgendwann sehr begeistert bin von meinen Ergebnissen und so, dann werden die Statistiker oder die Statistikerinnen unter Ihnen sagen, ja, aber bei 40 Leuten ist es ja nicht wirklich so relevant. Also einfach sind das im Hinterkopf schon behalten. Ja, es wurden bisher auch viele religiöse Emotionen untersucht. Zum Beispiel schon sehr früh Angst im Christentum, oder im jüdischen Kontext Freude und Trauer, Liebe und Buddhismus. Aber wie heute auch schon erwähnt, fehlt wieder einmal die interreligiöse Perspektive. Wovon könnten denn religiöse Emotionen abhängen? Wie bereits erwähnt, könnte es sein, dass einfach die Gruppe entscheidend ist. Also gibt es da bestimmte Emotionen, die ich da in der Gruppe erlebe, was sie alle anderen auch zeigen? Also zum Beispiel tatsächlich werden religiöse Gruppen dadurch auch verbunden, wenn sie miteinander Emotionen teilen. Oder umgekehrt Leute, die in eine neue Gruppe kommen, wie das Beispiel muslimische Studentinnen zeigt, die versuchen wirklich aktiv die richtigen, die passenden Emotionen zu fühlen. Dann könnte natürlich auch die religiöse Kultur entscheidend sein, eben ob man mit Weihrauch aufwächst oder nicht. Es gibt kulturspezifische Emotionen, ganz klar. Also fragen Sie mich nicht, was die Emotion Kong im Buddhismus bedeutet. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich weiß nicht mal, ob ich es fühlen kann. Es gibt auf Ifaluk, auf einer der Inseln, gibt es Fago. Da wissen alle Leute, was gemeint ist, was man fühlt, wenn man Fago fühlt. Vielleicht aber auch dann religionsspezifische. Und hier aber ein klares Fragezeichen, weil ist es ein Gefühl oder nur das Zeigen? Also Pfeil hat zum Beispiel herausgefunden, ein ganz klares Unterscheidungsmerkmal ja, zwischen Reformierten und Pfingstlern ist ja dieses Gefühle zeigen bei der Geisttaufe, das Sie vielleicht auch kennen. Genau. Wovon könnte es noch abhängen? Natürlich eben von etwas, was wir heute schon viel besprochen haben, von der Zentralität der Religiosität. Und da hat Huber gut zeigen können, also Hochreligiöse erleben häufiger, insbesondere positive Emotionen. Und wenn man interreligiös vergleicht, dann gibt es Unterschiede. Also Muslime Hochreligiöse erleben im Vergleich zu hochreligiösen Christen deutlich häufiger religiöse Angst. Also hier spielt dann vielleicht wieder mehr die religiöse Kultur eine Rolle. Und eine andere Studie, die sich aber bei Religiösen nicht auf die Zentralität bezieht, sondern einfach auf eine Selbsteinschätzung, zeigt, dass eben im Vergleich zu Atheisten Religiöse viel einen schnelleren Zugang haben zu Emotionen. Ganz allgemein. Ja, sie erleben häufiger religiöse Emotionen, die Hochreligiösen, ja, aber erleben sie dann auch mehr verschiedene religiöse Emotionen? Das war so meine Grundfrage. Also, wie umfangreich sind solche religiösen, solche individuellen Repertoires? Und was kommt darin vor? Und weiter noch, wie sind sie strukturiert? Wie sind sie aufgebaut? Und eben aber auch, wie kann das erklärt werden, diese Unterschiede? Ist die Gruppenzugehörigkeit entscheidend? Oder gibt es vielleicht psychologische Faktoren, die entscheidend sind? Meine Doktorarbeit ist so aufgebaut, dass ich eigentlich drei Befragungen mache. Und zwar zuerst auf der Mikroebene und dann Mesoebene und schlussendlich Makroebene. Der erste Teil ist ein teilstrukturiertes Interview, das habe ich jetzt bereits durchgeführt. Und zwar persönlich eben gefragt die Leute, wir haben gearbeitet mit Erinnerungsinduktion, also erinnern Sie sich an eine religiöse Situation? Wie zeigt sich Religion in Ihrem Leben? Berichten Sie mir davon, bitte. Wie haben Sie sich dabei gefühlt? Wie fühlen Sie sich gegenüber dem Transzendenz? Der Begriff wurde zuerst abgefragt. Also die erste Frage war immer, ja, darf ich Sie fragen? Es gibt ja Leute, die sprechen von Gott, andere sprechen von den Göttern, von der Transzendenz, vom Heiligen. Wovon sprechen Sie? Und dann eben, oh, Entschuldigung, genau, habe ich Prismen eingesetzt, das werde ich Ihnen nachher noch ein bisschen näher vorstellen, kurz zeigen, einfach adaptiert für die religiösen Emotionen und für Religiosität, Spiritualität. Das war ja heute auch schon eine Frage. Und da habe ich eben die Leute wirklich direkt selber gefragt, Sie werden es gleich sehen. Natürlich auch die Religiositätsmessung, von der wir heute schon viel gehört haben, und dann noch eine Methode aus der Psychologie, und zwar aber auch aus der Marktforschung, und zwar hierarchisches Sortieren. Das werde ich nachher auch noch kurz zeigen. Darf ich aber schnell fragen, wer von Ihnen kennt den Prism? Damit, ah ja, sehr schön, ja, vier Leute, ja. Und wer kennt das hierarchische Sortieren? Keine Marktforscherin unter uns, na gut. Also Sie sehen, es ist ziemlich ein Methodenmix, es ist qualitativ, es sind Einzelfälle für den Moment, aber jede Ebene ist Voraussetzung für die nächste. Also quasi die Erkenntnisse aus diesem ersten Teil hier habe ich dann umgesetzt für die Gruppenebene. Zuerst war gedacht, dass ich das auch persönlich mache, jetzt aber aufgrund der Umstände ist es halt tatsächlich so, dass es jetzt auch online war. Da sind die 40 Personen, die ich befragt habe, noch daran. Und zwar habe ich jetzt die religiösen Emotionen, die ich erhalten habe in der ersten Ebene, aus der ersten Ebene, aus der ersten Befragung, habe ich jetzt nochmal alle zusammengefasst
und gefragt, wie legitim, für wie legitim halten Sie das? Darf man das fühlen gegenüber von Gott? Ist das legitim? Und wie häufig erleben Sie das überhaupt? Dann, um es ein bisschen abzugrenzen gegenüber anderen Emotionen, wurde noch einfach allgemein gefragt, welche Gefühle erleben Sie oft. Und hier auch schon oft gehört heute, Big Five wurde auch abgefragt, um erste Hinweise zu erhalten, gibt es vielleicht Persönlichkeitsmerkmale, die mit bestimmten religiösen Emotionen zusammenhängen. Eine einzelne Frage war noch zu sozialer Religiosität, nämlich ganz einfach, wie viele Freunde haben Sie in der Gruppe, aus der ich Sie befragt habe? Genau. Und jetzt bei der dritten Ebene sehen Sie, steht noch nicht so viel. Ich weiß, es wird online passieren. Sie dürfen dann übrigens gerne auch teilnehmen. Ich würde mich freuen. Und da werde ich halt die Ergebnisse wieder auch von hier wieder verwenden, um zu wissen, was soll ich darin haben. Genau, jetzt wen habe ich befragt in der ersten und eben jetzt auch in der zweiten Befragung? Es ging natürlich jetzt einfach darum, möglichst unterschiedliche Leute zu finden. Und die Idee war, zwei Gruppen zu haben, die christlich sind. Und da haben wir den ICF aus Zürich und eine reformierte Kirchgemeinde in Schlieren. Aber natürlich auch zwei Gruppen, die nicht christlich sind, nämlich die Druiden, also die gibt es tatsächlich in Zürich, sind die zu finden. Und die Buddhisten. Genau. Und wenn ich jetzt im Weiteren spreche von den Buddhisten, dann meine ich immer genau diese religiöse Gruppe. Also es ist natürlich nicht gemeint, dass 10 Leute repräsentativ wären für alle Buddhisten. Nicht mal für alle Buddhisten in Zürich, vielleicht nicht mal für die Gruppe, aber einfach innerhalb der Gruppe quasi 10 angefragt, ob sie mitmachen würden. Also mehr als 10 und 10 haben dann mitgemacht. Genau. Bei jeweils zwei Gruppen war eigentlich unsere Erwartung so, dass sie eben als eher emotional gelten, so, also Pfingstgemeinde und die Druiden, während Reformierten und Buddhisten einfach so vom Hörensagen, sagen wir mal, eher so als ein bisschen zurückhaltender gelten. Ob das stimmt, das müssten Sie mir sagen. Genau. Es ergab sich dann, dass in den ersten zwei Gruppen tatsächlich ein Pärchen war, ein Ehepaar oder ein Paar, das länger zusammengelebt hat und zusammen wohnt. Und das fand ich dann ein Glücksfall. Und ich fand, ja, dann will ich das bei den anderen auch. Und es hat ein bisschen etwas gebraucht, aber am Schluss war es dann tatsächlich so, dass ich in jeder der drei Gruppen noch ein Ehepaar hatte. Ja, jetzt haben eben etwa 4 gesagt, sie kennen Prism, die anderen nicht. Ich zeige Ihnen kurz das Original, dann wissen Sie, wovon ich spreche. Ja. So sieht das Original aus. Die weiße Fläche steht für Ihr Leben. Ich hoffe, ich sage das richtig. Und dieses Gelbe hier für Ihr Selbst. Und jetzt ist es eben möglich, das psychotherapeutisch zu nutzen. Zum Beispiel könnte ich sagen, wählen Sie doch eine Farbe aus für Ihren Schmerz. Für Ihre Trauer. Für Ihre Sucht. Und Sie könnten dann zeigen, wie nah es bei Ihrem Selbst ist. Sie könnten sagen, wie es jetzt ist. Sie könnten sagen, was das Therapieziel ist. So kann damit therapeutisch gearbeitet werden. Wir haben das adaptiert. Bei mir sah das dann ein bisschen anders aus. Und Sie sehen, ich habe es wirklich 40 Mal benutzt. Am Anfang war es auf einer großen, großen Magnettafel, damit auch wirklich alle religiösen Emotionen Platz haben. Sehen Sie? Aber mit der Zeit wurde es dann zu schwer, mit der Magnettafel für mich um die herumzutragen. Genau. Ich habe die Emotionen, die mir genannt wurden, jeweils aufgeschrieben auf solche Magnete. So mit Klebeband, das man wieder abnehmen kann. Übrigens ein sehr guter Tipp für junge Forschende. Man kann es einfach abnehmen und aufkleben. Dann hat man das nachher. Genau, und so sah das zum Beispiel beispielsweise dann aus. Also alle genannten Emotionen wurden dann eingeordnet, wie sehr sie haben die mit meinem Selbst zu tun oder wie weit weg sind sie. Genau. Gleichzeitig habe ich dasselbe Instrument noch verwendet für eine weitere sehr spannende Frage, eben die nach der Spiritualität, hier blau, und der Religiosität.
Also ich habe hier nicht eine Definition vorausgesetzt, sondern wirklich die Leute gefragt, wie würden sie das einordnen. Und ja, es gab natürlich solche, die haben das dann deckungsgleich gemacht. Es gab aber auch solche, die haben das völlig auseinander oder fanden sogar, was Spiritualität, nein, das hat in meinem Leben nichts zu suchen. Genau. Ja, da bin ich auch gespannt auf die Ergebnisse, aber leider. Also vielleicht bekomme ich auch noch eine Einladung in 3 Jahren. Falls Sie dann Kinderbetreuung anbieten, wäre ich dabei. Von daher. Genau. Dann, das andere, das hierarchische Sortieren. Ich hatte ja wunderbarerweise die Gefühle hier schon auf den Magneten. Und hier ging es darum zu sehen, wie haben die Leute das wirklich strukturiert in ihrem Inneren. Also wie sieht das aus? Wie nahe ist zum Beispiel Wut gegenüber von Gott, Zorn gegenüber von Gott? Die Aufgabe war einfach, alle religiösen Emotionen, die mir die Person genannt hatte, in 2 Gruppen aufzuteilen. Das Kriterium musste die Person selber entscheiden. Und dann wieder in 2 Gruppen und dann wieder in 2 Gruppen und so weiter. Und die Person nannten mir immer auch noch ihr Kriterium, nach was sie es aufgeteilt haben. Einerseits wissen wir dadurch, wie unterscheiden die Leute ihre religiösen Emotionen. Und andererseits konnten wir herausfinden, wie weit entfernt sie voneinander sind. Genau. Und hier auch schon ein paar Zwischenergebnisse. Also das sind Sachen, die so genannt wurden. Das sind eher die häufigen Sachen. Also Intensität wurde oft unterschieden. Sehr, sehr oft, etwas ist Voraussetzung, das andere ist die Folge davon. Die Dauer, aktiv, passiv, negativ, positiv, diese Unterscheidung, die wir in der Forschung sehr oft machen, kam auch oft vor, aber nie so oft wie erwartet. Genau, es gab auch noch andere, wie Sie sehen, und es gibt noch viel mehr, also sehr von einzelnen Leuten genannte Sachen. Ja, jetzt doch erste Ergebnisse. Ein paar Daten müssen ja doch sein. Eher religiöse Emotionen. Genau. Also ich wollte ja wissen, wie viele hat so ein Mensch? Also wie viel fühlt er? Oder wie viel, vielleicht muss ich sagen, wie viel nennt er oder sie mir? Weil es ist ja nicht gesagt, dass das wäre dann im nächsten Schritt. Oder wenn ich dann alle Emotionen abfrage, dann sehe ich, wie häufig kommen die wirklich vor oder ist es mir so ein Zufallstreffer? Und tatsächlich, also wie gesagt, es sind immer noch Einzelfälle oder wir sprechen von 40 Leuten, aber es ist schon so, dass tatsächlich die Druidinnen und die Pfingstgemeinden ein bisschen mehr berichtet haben, also mehr religiöse Emotionen, also insgesamt waren es 0 bis 10, das war so das Höchste. Reformierte und Buddhisten eben unter dem Mittelwert der ganzen Gruppe und es gab tatsächlich auch Leute hier und Leute hier, Buddhisten, Reformierte, die gesagt haben, nein, nein, nein. Also eine hat mir gesagt, wissen Sie, wenn ich einen Kaffee trinke, dann geht es mir gut, dann habe ich gute Emotionen gegenüber einem Kaffee, aber gegenüber Gott, nein, also das kann man wirklich nicht behaupten, dass ich da Emotionen gegenüber Gott hätte. Genau. Was mich erstaunt hat, war die Anzahl, oder? Also es waren 124 verschiedene Emotionsbezeichnungen, die ich dann noch auf 88 reduzieren konnte. Natürlich ist es unklar, ob Zorn oder Wut, ob das wirklich das Gleiche ist, aber es geht doch in eine sehr ähnliche Richtung. Und ich brauchte ja für die zweite Befragung auch wirklich etwas Handbares, also etwas Handelbares für die Leute, die dann die Befragung machen, dass es nicht zu viele sind. Also es ist schon ziemlich viel, bei 88 verschiedenen Emotionen zu beurteilen, wie legitim finde ich die und wie häufig habe ich die. Nur 36 davon waren geteilt, das mit anderen Leuten. Alle anderen wurden nur von einer Person genannt. Es war extrem individuell, das hatte ich wirklich nicht erwartet. Ja, was war denn so das Häufigste? Das hätte ich Sie eigentlich raten lassen können. Aber ja, also Dankbarkeit kam 12-mal vor. Bei 40 Personen nicht sehr, ist noch, ja, geht noch. Die Grünen sind die, die in allen 4 doch sehr unterschiedlichen religiösen Gruppen vorkamen. Die Schwarzen nicht. Keine einzige reformierte Auskunftsperson erzählte mir, sie oder er empfinde Liebe gegenüber Gott, was mich ja doch sehr erstaunt hat. Und von den Druidinnen war es auch nur eine Person. beim Vertrauen sieht es ein bisschen anders aus, wenn man weiß, dass bei den Druidinnen doch zwei Personen Urvertrauen genannt haben. Ich habe jetzt nicht als genau das Gleiche angeschaut. Urvertrauen, Vertrauen könnte man auch diskutieren. Wäre ich auch gespannt auf Ihre Meinung. Dann wäre es auch grün, oder? Dann könnte man sagen, in allen vier Gruppen. Geborgenheit kam häufig vor und Freude. Wenn wir die Gruppen anschauen, die einzelnen Gruppen, dann ist es tatsächlich so, dass eben Dankbarkeit, Geborgenheit, Glück kam vor bei Druidinnen, Verbundenheit wurde genannt. Bei der Pfingstgemeinde war es so, dass drei nannten Überwältigung. Eine Druidin nannte das auch. Sonst wurde es von niemandem genannt. Also hätte die Druidin das nicht genannt, wäre das jetzt auch rot, weil rot bedeutet nämlich, dass es eine Emotion ist, die nur in der Gruppe vorkam. Und wie Sie selber schön sehen, Achtsamkeit tatsächlich nur bei den Buddhisten. Das ist jetzt keine so große Überraschung. Ja.
Gab es denn Emotionen, die ähnlich zur Achtsamkeit sind?
Ja. Ich habe nichts gefunden, nein, tatsächlich. Nein. Und auch Liebe habe ich wirklich sehr, sehr gesucht bei den Reformierten. Ob es da nicht noch irgendetwas gab, was in die Richtung ging. Genau. Ja, also so kurz gesagt, die Menschen in diesen sehr unterschiedlichen religiösen Gruppen haben sehr ähnliche religiöse Emotionen gezeigt, aber oft waren die Ähnlichkeiten mit Leuten aus anderen Gruppen größer als innerhalb. Jetzt habe ich Ihnen ja erzählt, dass ich noch diese Ehepaare da gefunden habe, oder einfach Paare, die ja nicht nur eine gemeinsame religiöse Praxis haben, sondern ihr Leben miteinander teilen, miteinander wohnen. Und dann dachte ich, ja, aber jetzt, oder? Die müssen ja irgendetwas miteinander teilen, was sie gegenüber von Gott empfinden oder gegenüber der Transzendenz. Ja, zum Beispiel bei den Druiden, Druidinnen, ein männlicher Teilnehmer, 28, seine Partnerin, 27, seit Jahren zusammen. Sie teilen eine religiöse Emotion, nämlich Freude, also beide nannten Freude. Die roten Begriffe hier bedeuten, dass nur diese Person die genannt hat. Also zum Beispiel hier Verlangen nach Intervention. Da bin ich extrem gespannt, was jetzt bei der zweiten Befragung rauskommt. Ob das nicht vielleicht doch eine Emotion ist, die andere Leute auch fühlen. Vielleicht kam sie ihnen nicht in den Sinn, vielleicht hatten sie die nicht präsent. Genau. Beim ICF, bei dem Pärchen, sah es hier ähnlich aus. Er hier hat übrigens betont, er sei ein Mann, er fühle sowieso nicht so viele Sachen, aber es kam dann erstaunlich viel raus. Und er hat tatsächlich teilt er mit vielen anderen eben seine Emotionen, mit seiner liebsten Ehefrau teilt er eigentlich nur Liebe gegenüber von Gott. Hier sehen Sie eine Schwäche dieser ersten Studie, nämlich ganz klar die Richtung der Emotionen. Ich habe Ihnen ja gesagt, Sie müssten sich auf Gott oder auf die Transzendenz oder auf das Heilige beziehen. Aber oft haben die Leute halt auch erzählt, wie sie sich selber fühlen. Also quasi, Gott bewahrt mich oder Gott liebt mich. Bei den Reformierten haben wir auch ein gemeinsam genanntes Gefühl. Und bei den Buddhisten waren es dann zwei, immerhin. Genau. Was vielleicht auch daran liegt, dass sie doch recht viel auch genannt hat. Nein, bei allen 40 Leuten hat niemand diese Emotion auch genannt. Genau. Es war eben sehr unterschiedlich, das ist die Schwäche einer solchen Grundlagenstudie, oder? Man gibt den Leuten nichts vor. Dafür erhält man aber auch einfach eine unglaubliche Vielfalt. Ja, und darum ging es mir ja auch, oder? Mal wirklich zu schauen, was sagen die Leute selbst. Nichts vorzugeben. Genau. Ich hatte übrigens noch eine Mutter und eine Tochter drin. Also auch das ein Einzelfall. Und die haben einfach gemeinsam Liebe genannt. Genau. Ja, spielt denn die Religiosität eine Rolle? Und tatsächlich so, denken Sie daran, es sind nur 40 Leute. Aber trotzdem, ich habe mich trotzdem gefreut, dass es gibt da eine Korrelation. Je religiöser die Leute sind, desto mehr religiöse Emotionen werden auch genannt. Also wie erwartet. Was noch interessant ist, ist, dass Alter und Geschlecht gar keine Rolle spielen. Also spielten jetzt in der Stichprobe. Es ist so, es gibt einen klaren Geschlechterunterschied. Es ist tatsächlich so, dass im Durchschnitt nannten die Männer 5,67 religiöse Emotionen und die Frauen 6,68 religiöse Emotionen. Aber der Unterschied ist nicht signifikant. Genau. Und man muss auch noch bedenken, dass die Verteilung der Religiosität sehr unterschiedlich war. Also bei dieser Zentralitätsskala von Professor Huber ist es ja so, man kann unterscheiden schlussendlich zwischen drei Kategorien: nicht religiös, religiös und hochreligiös, je nachdem wie zentral eben die Religion im eigenen Leben ist. Und nicht religiöse gab es gar keine, obwohl mir in der Befragung oft gesagt wurde, ja, also ich bin dann überhaupt nicht religiös, ich weiß gar nicht, ob ich da mitmachen soll, einfach, dass Sie das wissen, Frau Hofmann, also ich bin nicht religiös. Und doch von der Zentralitätsskala her gab es niemanden, der als nicht religiös eingesetzt wurde. Allerdings muss man wirklich sehen, dass über die ganze Stichprobe ist es so verteilt, dass klar die Hochreligiösen die Mehrheit haben mit 28-12 Religiösen. Aber wenn wir dann die vier Gruppen vergleichen, dann ist es tatsächlich so, dass eben bei den Druiden viel mehr religiös waren und nur drei hochreligiös, während bei den Eisäffner alle hochreligiös waren. Und das erstaunt mich jetzt nicht so. Bei den Reformierten war es so, dass 4-6, also 4 waren religiös und 6 hochreligiös, und bei den Buddhisten waren nur 3 religiös und die anderen hochreligiös. Genau. Ja, jetzt habe ich ein bisschen schnell Durchlauf gemacht, aber es ist auch nicht schlecht, wenn ich sehe von der Zeit her. Oh, Entschuldigung, ja, geht ja noch weiter. Ja, und zwar, wie ist es denn jetzt, oder? Ich habe Ihnen am Anfang gesagt, ich war ergebnisoffen so. Kann man denn etwas sagen, gibt es auch spezifische religiöse Emotionen? Und tatsächlich wurden mir solche genannt. Also nicht alleine wurden sie genannt, also zum Beispiel eine, die ich befragt habe, meinte eben, sie sei immer so überwältigt oder es wäre eine unvorstellbare Atmosphäre, man könne es gar nicht beschreiben, das wurde mir oft gesagt, aber es wurden dann doch andere Emotionen auch noch genannt. Aber diese ganz spezifische religiöse Emotion, die scheint es zu geben, irgendetwas, wo die Leute etwas fühlen, was sie aber nicht beschreiben können. Genau. Und interessanterweise meine letzte Auskunftsperson, ein Mann, 47, vom ICF, der hat quasi eben genau die andere Richtung vertreten, nämlich, dass es alles, was es in einer Beziehung eben auch gibt, dass man das alles nennen könnte, dass quasi eben jede Emotion auch gegenüber von Gott denkbar oder möglich ist. Genau, könnte man alles aufschreiben, hat er mir gesagt. Genau, ja. Ja. So, aber jetzt, also vielen, vielen Dank. Wenn Sie noch mehr zur Arbeitsgruppe wissen möchten, das wäre die Adresse. Und falls Sie jetzt schon wissen, dass Sie dann mitmachen möchten beim dritten Teil, das wäre dann die Adresse. Genau, also Sie können die jetzt schon aufschreiben. Im Moment werden Sie von da nach da weitergeleitet. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mitmachen würden. Und ja, also ich möchte mich auch noch bedanken, weil dank der Teilnahmebestätigung kann ich mir eigentlich die Arbeit ersparen, weil ich habe hier schon einen Doktortitel, also vielen, vielen Dank. Genau. Ja, gibt es Fragen oder Anregungen? Vielleicht können Sie sich vorstellen, etwas davon auch in der Praxis zu brauchen? Ja, gerne.
Ja, spannende Sache. Sie haben, wo ich gerade noch ein bisschen hängen geblieben bin, war bei den Druiden. Da weiß ich zumindest, dass es in der Schweiz auch nicht eine ganz große religiöse Gruppe ist. Mich hätten die Muslime interessiert.
Ja, ich weiß. Also ich muss gestehen, hätte ich da beim Nationalfonds und so, hätte ich auch die Muslime reinnehmen müssen. aber ich wollte eben genau mal nicht die Muslime, ich wollte mal eine Gruppe, die nicht so oft untersucht wird. Und die Idee, Sie haben ja gesehen, dann auf der Kollektivebene, da können alle mitmachen, egal welche Religion. Da wollen wir wirklich dann ein bisschen allumfassender schauen. Weil es ist ja wie immer eine Validierung, oder? Also von der ersten Ebene quasi wird jetzt geschaut, ja, ist es einfach Zufall, was die Leute mir genannt haben? Oder erleben sie diese Emotionen wirklich? Oder ganz andere? Genau, und dann bei der dritten, die sind natürlich dann Muslime, sehr gerne auch willkommen, unbedingt. Genau.
Wenn man davon ausgeht, oder von Ihrem Eingangsstatement, Emotion ist eine automatisierte Reaktion, dann ist Emotion eine Konditionierung, psychologisch gesprochen. Wenn Emotion eine Konditionierung ist...
Auch, genau. Also eines aus der Erziehung oder so, auch wirklich begründet. Genau,
ja. Wenn jetzt Emotion eine Konditionierung ist, dann messe ich hier Konditionierungen, also letztendlich messe ich religiöse Sozialisation. Also ich messe da nicht religiöse Gefühle, sondern religiöse Sozialisation in Form von Konditionierungen.
Ja, dann würde ich aber erwarten, dass mindestens zwei Teile. Das war zum Beispiel nicht der Fall. Und was ja auch natürlich könnte man auch sagen, ja, aber die Druiden, waren die alle schon immer Druiden oder sind die vielleicht anders religiös sozialisiert? Das kann natürlich sein, ja. Aber ein Stück weit stimmt das natürlich. Ich denke mir, diese Gottesbeziehung kann sich auch verändern, wie wir gesehen haben, und dann verändern sich auch die Emotionen gegenüber Gott, oder? Und ja, also für mich klingt da etwas Hoffnungsvolles mit. Ich weiß nicht, wenn Sie das so sagen, mit der Konditionierung. Also wie mit dem Beispiel mit dem Weihrauch. Ich denke mir, wenn man da immer negative Gefühle verbindet, oder? Ist es ja schön in der Psychotherapie, würde ich jetzt behaupten, wenn man das ändern kann, oder? Oder denken Sie das jetzt im Sinne einer Intentionsmöglichkeit oder was genau?
Wenn ich, angefangen von Ihrem Gedanken vom Weihrauch, wenn ich in einer Umgebung positive Erfahrungen sammle und in dieser Umgebung positive Emotionen entwickle, also positive Konditionierungen aufbaue und hinterher nach Emotionen gefragt werde, dann messe ich letztendlich meine religiöse Sozialisation oder meine Sozialisation im Allgemeinen, nicht nur religiös. Und es hat dann, wenn ich ganz scharf denke, hat es letztendlich gar nichts mehr mit Gott zu tun, sondern ich messe Sozialisation.
Möglich. Also ich habe die Leute tatsächlich zu Hause befragt, die meisten, oder im Café, von daher. Ja,
Frau Buchmann, ich denke, Sie haben fast alle Desiderate erfüllt, die ich heute Morgen genannt habe. Es ist interkulturell, es ist phänomenologisch, es ist narrativ. Also hat mir außerordentlich gut gefallen, dieser Studiendesign, den Sie hier gebracht haben. Auch mit, und dann sind die Zahlen, die Sie bringen, die sind dann absolut sinnvoll. Aber es sind nicht nur Effektstärken, die irgendwo im Hintergrund rauschen und verschwinden. Ich habe noch zwei Fragen. Das eine ist, Sie haben keine katholische Stichprobe drin. Und das Zweite, und das hat mich etwas überrascht und hat wahrscheinlich mit dem kleinen Kollektiv zu tun, dass Sie relativ wenig negative Emotionen offenbar festgestellt haben, weil es doch auch schon ein Stück ein Forschungszweig ist, die sogenannten Spiritual Struggles, also Pargament, Exlin, die darüber schreiben. Da meine ich, das wäre spannend, wenn man das noch etwas vertiefen könnte. Ich weiß aber nicht genau, wie Sie das erreichen könnten.
Ja. Also vielen, vielen Dank für das Kompliment. Ich habe heute Morgen dasselbe gedacht. Da habe ich gedacht, ja, genau, interreligiös und interkulturell, genau. Ja, also es ist tatsächlich so, meine Masterarbeit, da hatte ich die Katholiken drin und ich bin selber da ex-katholisch. Und es war mir auch wichtig, ein bisschen Abstand zu halten. Weil bei meiner Masterarbeit waren das vor allem ich habe eine sehr große katholische Familie und da waren vor allem die befragt wurden. Genau. Und zum anderen, ein Grund, warum wenig negative Emotionen drin sind,
oder die nicht zu den häufigst genannten zählen, ist natürlich eben, weil es ja keine nicht religiöse Leute darin gab, oder? Und gefunden habe ich ja die Leute über die religiöse Praxis, das heißt, ich bin in den ICF-Gottesdienst, habe gefragt, hätten Sie mal eine Stunde Zeit für mich, irgendwann mal mir zu berichten über religiöse Emotionen. Ich bin zu den Ritualen der Druiden hingegangen, in die reformierte Kirche auch. Von daher sind natürlich schon Leute eben, die eher religiös sind, eben keine nicht-religiösen und dadurch wahrscheinlich auch eher viele positive erfahren, also wie Herr Huber schon gezeigt hat.
Ja. Das scheint mir einfach wichtig zu sein, dass wir, also in der Therapie zumindest, hören wir durchaus bei gläubigen Menschen viele Fragen. Und es wurde ja, glaube ich, zum Teil eben schon irgendwo auch das Unverständnis, oder Sie haben ein paar solche grenzwertige Emotionen, haben Sie genannt.
Ja, gab es. Und auch Hader zum Beispiel kam ja vor, Zweifel, ja, genau. Aber so das Typische mit der Angst kam beispielsweise nicht vor.
Bei Psychopharmakologiestudien wird ja immer gefragt, ob es Interessenkonflikte gibt. Würden Sie uns verraten, zu welcher religiösen Gruppe Sie jetzt gehören?
Also, wie gesagt, ich bin ex-katholisch, aber ich gehöre zu keiner. Das war mir auch wichtig, dass ich nicht zu einer von denen gehöre. Gerade deswegen. Ja, genau. Ja.
Ich habe noch eine Frage zur Zusammensetzung oder zur Gemeinsamkeit und Unterschiede der Emotionen. Sie haben so beiläufig erwähnt, dass dann oft die Gemeinsamkeiten eher von der einen bis zur anderen religiösen Gruppe gezeigt haben, als innerhalb der jeweiligen Gruppe.
Ja,
genau. Habe ich das richtig verstanden?
Richtig, ja.
Wäre ja ein Hinweis darauf, dass das Erleben von Emotionalität stärker an der einzelnen Persönlichkeit hängt, als an der Zugehörigkeit zu einer bestimmten religiösen Gruppierung.
Genau, das denke ich auch. Was mich erstaunt hat, weil ich ging eigentlich so ein bisschen davon aus, dass so eine Art wie in der Motivationspsychologie eine Motivpassung geben müsste, oder? Dass quasi eben ein Gottesdienst, der etwas Bestimmtes anbietet, auch bestimmte Leute anzieht, die diese Emotion erleben möchten. Aber es hat sich jetzt wirklich praktisch nicht gezeigt, wie Sie sehen. Also die Spitzenreiter, die wurden ja quasi durch alle vier Gruppen geteilt. Und wirklich Emotionen, die nur in einer Gruppe vorkamen, gab es praktisch nicht.
Finde ich sehr bemerkenswert, ne? Ja. Dass die Persönlichkeitsstreuung eben in allen religiösen Gruppen stattfindet.
Ja? Genau. Mhm. Ja. Und eben da erhoffe ich mir von der Online-Studie, also von dem letzten Teil, dann schon noch ein paar genauere Erkenntnisse. Genau.
Gut, noch eine letzte Frage, genau hier.
Für eine wissenschaftliche Arbeit habe ich dann schon noch eine Frage bezüglich der Pfingstgemeinde und dem ICF. Also ich bin Theologe und ich bin Pfingstler und ich würde sagen, das ICF ist keine Pfingstgemeinde. Also das ist für mich total unwissenschaftlich. Also wenn schon irgendwie charismatisch ausgerichtete Gemeinde, aber auch da schon, also da... Ja.
Also vielen Dank für den Hinweis. Also da muss ich eben gestehen, da ich aus dem Katholischen komme, wusste ich das nicht, aber vielen, vielen Dank. Genau. Ja.
Also ich würde auch empfehlen, das zu anzupassen, weil es gibt ja auch den Pfingstverband, also es gibt, ja, die, also und von daher, das ICF gehört eben nicht dazu, sondern das ICF hat, so wie ich das ICF verstehe, die haben einen eigenen Verband, die gründen europaweit Gemeinden, also haben einen eigenen Verband. Und da würde ich jetzt anpassen. Ich würde ICF eher jetzt vielleicht pfingstlerisch oder charismatisch, pfingstlerisch geprägt vielleicht oder sowas, aber das werden Sie schon noch was herausfinden.
Ja, also vielen, vielen Dank.
Oder evangelisch oder evangelische Freikirche.
Ja. Also ich muss gestehen, ich war ja beim ICF zuerst auch, ich dachte, ich wollte eine andere evangelische Freikirche nehmen, aber da ist der Kontakt nicht zustande gekommen. Und dann, also ICF ist eben auch schon so gut untersucht, oder ich wollte vielleicht eher ein paar Gruppen, die noch nicht so oft eben befragt wurden. Genau, und ICF ist ja doch oft. Aber vielen Dank für den Hinweis, ich werde den aufnehmen. Dankeschön.
Gut. Ja, das bringen wir Sie noch in Schwierigkeiten.
Nein.
Aber die werden Sie schon meistern. Also ganz, ganz herzlichen Dank für diesen wirklich sehr schönen, lebendigen Beitrag. Ich denke, es ist ein tolles Thema. Es fängt ja schon bei der Definition an. Gibt es religiöse Emotionen oder gibt es das gar nicht? Oder? Das zeigt, wie breit eigentlich hier oder wie noch begrenzt unser Verständnis ist vielleicht. Also ganz, ganz herzlichen Dank für diesen schönen Beitrag. Und ich, das berechtigt auch den Doktortitel, den Sie schon bekommen haben. Vielen Dank, Samuel Pfeiffer. Ganz herzlichen Dank. Samuel Pfeiffer wird Ihnen das auch unterschreiben.
Super, danke schön.
Gut. Bevor ich Sie jetzt in die Pause gehen lasse, möchte ich nur ganz kurz etwas sagen zum Büchertisch und was da liegt. Weil das können Sie die Pause nutzen, sich das anzuschauen. Ich werde das gleich da hinten machen. Vielleicht müssen Sie sich mal kurz umdrehen. Also das Material von der APS-Tagung, das haben Sie wahrscheinlich schon gesehen. Ich möchte vor allem Ihnen sagen, was hier noch liegt. Hier sind noch Bücher. Bücher, die wir zum Teil selber geschrieben oder Redaktion gemacht haben. Das können Sie sich einfach anschauen, aber bitte nicht mitnehmen. Das sind Bücher auch von unseren Kongressen, die wir gemacht haben in Bern, oder ein Buch über Spiritualität und Gesundheitsberufe. Da möchte ich Sie besonders noch auf dieses Buch hinweisen. Das ist dieses sehr schöne Buch von Michael Lutsch, Raphael Bonelli und Samuel Pfeiffer, Psychotherapie und Spiritualität. Dieses Buch im Springer Verlag, da möchte ich Sie wirklich ermutigen, da einmal hineinzuschauen, aber bitte auch nicht mitnehmen. Ich werde da noch ein paar Kopien auflegen. Alles, was Kopien sind, können Sie gerne mitnehmen, aber nicht die gebundenen Sachen und nicht die Bücher. So viel dazu. Vielleicht hat sonst noch jemand eine Ergänzung jetzt bezüglich vielleicht gerade Literatur oder Bücher oder hat noch was mitgebracht, was er auch noch uns auflegen könnte. Also wenn das der Fall ist, machen Sie doch dort so. Es ist gut, wenn wir auch austauschen und sehen, was es dann Literatur und Arbeiten alles gibt. Gut, damit möchte ich jetzt hier abschließen. Es gibt jetzt eine lange Pause bis 15.45 Uhr. Es gibt da drüben Kaffee und, glaube ich, auch Kuchen, etwas zum Beißen. Nutzen Sie die Zeit und schauen Sie, dass Sie 14.45 pünktlich wieder zurück sind. Your seats. Ready to take off. Genau. Gut, wir kommen schon langsam auf die Zielgerade des heutigen Tages. Ich hoffe, Sie haben noch ein bisschen Energie für die letzten circa 2 Stunden. Ich finde es wirklich spannend, auch dieser lebendige Austausch. Schon jetzt herzlichen Dank. Ich habe für diese Tagung so ein neues Format eingeführt, was wir so in der Weise noch nicht gemacht haben, dass man einfach so kurz Projekte vorstellen kann. Weil ich finde das relevant, dass wir eben auch kurz über Projekte berichten und vielleicht auch nur über Projektideen, wo wir uns dann gegenseitig auch, die wir gegenseitig auch weiterentwickeln können. Und ich habe 3 Beiträge bekommen, drei Leute haben sich gemeldet und das hat mich sehr gefreut. Der erste war Christian Schäfer. Ich denke, die meisten kennen nun Christian Schäfer. Er ist der Chefarzt der psychiatrischen Klinik in Altensteig. Er war hier, auch Altenburg, Altensteig. Genau. Entschuldigung, ich entschuldige mich herzlich. Das ist so weit weg. Das ist so weit weg. Ja. Christian war ja auch hier Chefarzt. Wir waren gemeinsam die Chefärzte hier einige Zeit. Wir hatten eigentlich eine gute Zeit. Ich habe das in guter Erinnerung. Und ich freue mich, Christian, dass du uns jetzt nun ein kleines Projekt berichtest, was ihr da macht und was du auch spirituell erweitert hast, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, danke René. Ich glaube, du hast das auch richtig gesagt und ich will Ihnen, euch, diesen Spannungsbogen ein bisschen vielleicht zum Fühlen geben, in dem ich gerade lebe oder diese Worte Dunstglocke, das ist mir heute Morgen hängen geblieben. Ich habe es auch nochmal eingebaut. Diesen Spannungsbogen zwischen dem, was wir hier erleben, ich tue ein bisschen auch sagen wir, es ein bisschen verstärken auch. Und das, was im Westen ist und was im Osten ist, das habe ich sehr, sehr stark erlebt. Und das möchte ich Ihnen auch ein bisschen weitergeben, wenn wir hier über Religiosität, Spiritualität, über Seelsorge, über empirische Forschung reden, dann müssen wir immer wissen, wo wir sind oder wie unsere Umgebung auch ist. Und ich kann Ihnen sagen, für mich, gerade hast du mich gefragt, oder ich habe gesagt, ich bin immer noch nicht sozialisiert, 10 Jahre lang Schweiz, vorher Bayern, ja, und jetzt Osten. Evangelische Lukas-Stiftung, 50 Kilometer südlich von Leipzig, nur mal, dass man sich ungefähr vorstellen kann. Ich möchte wissenschaftlich noch was Kleines vorstellen, aber ich möchte Ihnen, wenn die Hinführung zeigen dazu, oder was das schon bedeutet. Die Folien sind grottenschlecht. Das liegt daran, dass ich die heute Morgen in der Pause gemacht habe, weil mein Computer abgestürzt ist. Sie dürfen mir zuhören. 3 Fallvignetten von letzter Woche. Mein Sohn, 10. Klasse Gymnasium, kommt von der Schule. In der Schule, in jeder Klasse, 2 Flüchtlingskinder. Ja? 2 Flüchtlingskinder. Ja? Die müssen da drin sein, sollen da Deutsch lernen, sollen einfach mitleben. Karim. Mit Karim hat er sich etwas angefreundet und er kommt heim und sagt, Papa, der Karim liebt keine Juden. Dann habe ich ihn gefragt, warum. Dann sagt er, das weiß er auch nicht, aber er mag keine Juden, er hasst die. Punkt. Damit war die Sache gelöst. Oder es war so. Zweites, was ich erlebt habe, ein Gespräch mit einer Ethiklehrerin, die mir sagt, Herr Schäfer, ich lehre den Kindern alles über Toleranz, ich lehre ihnen alles, was Ethik bedeutet, aber die Kinder haben so einen Hass aufeinander, die Kinder haben so einen Ausländerhass, er ist im Osten wirklich viel stärker als im Westen. Ja? Ich komme nicht an sie ran. Ja? Ich versuche denen Dinge zu vermitteln, wie die Welt aufgebaut ist, aber es kommt nicht drüber. Klammer auf, da haben wir diese Wertediskussion. Ja? Es reicht nicht allein, Dinge zu vermitteln, sondern ich muss den Wert dahinter stellen. Und das Dritte, das habe ich Ihnen hier angezeichnet, das hat mich persönlich betroffen, oder da war ich sehr erstaunt. Es gab diese Woche in Altenburg einen sehr netten Vortrag über den Islam. Und der Referent, der hat es ganz toll dargestellt. Und der hat ein bisschen versucht zu erklären, was in einem Moslem vorgeht. Sie erlauben mir, es ist einfach und ich hoffe, ich habe es auch richtig. Ganz oben steht die Gemeinschaft der Muslime, die Umma, ja? Dann kommen die Hüter oder die Besitzer des Buches, dazu gehören, ich nehme uns mal mit rein, die Christen. Ja? Und ganz unten stehen die Atheisten. Also Christen werden immer noch im islamischen Glauben etwas mehr anerkannt wie die Atheisten. In der anschließenden Diskussion steht der Denkmalpfleger von Altenburg auf und sagt, wenn ich das so anschaue, dann haben wir ja überhaupt keine Chance. Und dann werde ich hellhörig. Er sieht sich hier. Ja? Ich habe mich während des Vortrags ein bisschen zurückgelehnt und sage, wow, ich bin ja immerhin Hüter des Buches, die Bibel. Ja? Ja? Aber dieses Wir, das ist das Gefühl. Ja? Wir sind hier. Wir sind Atheisten, wir glauben an nichts. Ja? Wir haben ja überhaupt keine Chance in dieser Wertegemeinschaft der Muslime. Ja? Wir sind ganz da unten. Ja? Das ist was, ich habe mich während dem Vortrag habe ich noch gedacht, ja, gar nicht so schlecht. Ja. Wir sind ja hier, aber das Wir, das hätte ich auf Ich nehmen sollen und mein Kollegen da dabei war. Das Gefühl im Osten ist da. Ja, wir sind da. In dieser Umgebung gibt es die Evangelische Lukas-Stiftung, ein Haus, das zu DDR-Zeiten eine diakonische, von Diakonissen geleitet war, eine Kinderklinik war. Vom Westen mit unterstützt, einen guten Ruf hatte, aber zum Beispiel der damalige Chefarzt durfte seine Kinder nicht zum Studium schicken, weil er in einer diakonischen Einrichtung gearbeitet hat. Menschen, die ausreisen wollten in der ehemaligen DDR, was ja durchaus rechtens war, haben ihren Job verloren. Diese Stiftung hat dann diese Leute eingestellt, zum Beispiel als Heizer. Also es war immer, damit sie Geld verdienen konnten, damit sie überleben konnten. Nach der Wende gab es weniger Kinder im Osten. Die Diakonissen sind abgezogen und diese Klinik wurde eine psychiatrische Klinik. Sie versteht sich weiter als eine diakonische Klinik mit evangelischem Profil, wir haben ein Leitbild, das sehr christlich ist. Deswegen bin ich auch rübergezogen und rübergegangen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen christlichen Arzt finde und den einstelle, dann kommt da Misstrauen entgegen. Viele der Mitarbeiter fragen, bist du nur eingestellt worden, weil du Christ bist? Ja? Also dieses Selbstverständnis, dass jemand einen Glauben hat, der ist sehr, sehr wenig vorhanden. 215 Jugendweihen, 15 Konfirmationen in Altenburg. So müssen Sie sich das vorstellen. Die Jugendweihe ist ein und alles. Die Jugendweihe ist in, ja. Also da werden extra Redner angestellt und so. Also das ist das wirklich. Konfirmation ist die Ausnahme. Ja? So, ich mache keine Werbung für die Klinik. Ich möchte Ihnen nur ein bisschen Gefühl zeigen. Ich habe auch genügend Ärzte. Ja? Altenburg ist bekannt wegen seinem Senf. Altenburger Senffabrik. Da machen wir natürlich Werbung. Geben Sie Ihren Senf dazu. Wenn Sie bei der nächsten ABS-Tagung sind, können Sie sich einen Senf bei uns abholen. Das habe ich Ihnen gezeigt, weil das ist ein Lebensgefühl, das im Osten sehr häufig da ist. Oder da kriegen wir die Leute. Ich habe eine Tagesklinik mit Menschen, wo ich sage, die haben frühe Störungen. Die kommen aus kaputten Familien. Da gab es nie ein Wertesystem. Sind jetzt 20, 25 Jahre alt, haben eigene Kinder, sind nur durch Hilfssysteme gelaufen. Die kriege ich nicht mehr. Ja? Ja, und das Einzige, die kriege ich auch nicht in Projekte, wenn ich sage, mit Holzhacken oder irgendwas, also nicht mal so sehr das auch, Körbchenflechten und so, die kriege ich nicht mehr. Und das war das einzige Projekt, Graffiti-Projekt, da haben wir die komischerweise wieder bekommen. Ja? Aber diese Menschen, es tut mir manchmal weh, die sind verloren, ja. Das sind die Leute, wo auch die Rattenfänger dann Glück haben mit denen. Das ist unser Park. Das wollte ich Ihnen noch als Gedanken mitgeben. Die Spiritualität des Ostens habe ich es heute früh mal getauft. Ja. Ich habe mir die Begriffe konfessionsfrei versus Patchwork-Spiritualität da gemerkt oder aufgeschrieben. Die Leute haben keine Konfession, sie sind konfessionsfrei, sie sind keine Atheisten, das spielt keine Rolle, ja. Und das ist was, was ich jetzt auch immer wieder merke, wenn ich Visiten mache und dann am Tisch von dem Patienten bin, also am Bett bin, da ist ein Kreuz, da ist eine Hexe, da ist ein kleiner Buddha. Also man hat sowas wie eine Patchwork-Spiritualität. Man bastelt sich seinen eigenen Gott zusammen, wenn es einen gibt. Ja? Aber das ist, wir hatten vorhin beim Mittagessen drüber gesprochen, wie haben Sie es genannt? Vorspirituell oder? Ja? Vorreligiös, ja. Man kann auch sagen, man ist sein eigener Gott, aber auf sowas stoße ich im Osten sehr häufig. Ja? Eigene, selbstgemachte Religion, die aber keinen Wertehintergrund oder keinen traditionellen Hintergrund hat. Und das ist mir auch wichtig. Toleranz bedeutet natürlich immer, dass ich einen Punkt habe, von dem ich mich auseinandersetzen kann, wo ich sage, das ist mein Standpunkt, den vertrete ich und damit kann ich auch mit anderen drüber reden, ohne Abweichungen. Aber was einem begegnet, wahrscheinlich auch im Westen, es ist eine Gleichgültigkeit. Ja? Es ist gleich und dann macht natürlich das andere Angst, das fremde Angst. Ja? So, in dieser Situation lebe ich und jetzt wollte ich das Projekt oder die Doktorarbeit vorstellen, was auch schon sehr spannend ist. Der Leiter des Gesundheitsamtes kam zu mir und hat gesagt, Herr Schäfer, ich hätte Lust, mit Ihnen eine Doktorarbeit zu machen. Ich habe eine Doktorandin in Leipzig. Lassen Sie uns doch Antonovsky, den Sense of Coherence, nehmen, Depressive anschauen und fragen, wie sieht's aus? Gibt es da der SOC, der Fragebogen dazu? Sind die in einer Depression oder vor einer Depression, also wenn die Depression ausbricht, ist dieser Sense of Coherence gleich wie nach einer Depression? Netter Gedanke, ja. Antonovsky sagt ja, wenn ich eine Krankheit verstehen kann, wenn ich damit umgehen kann, wenn ich einen Sinn sehe, dann kann ich damit besser umgehen und dann müsste eigentlich die Bewältigung dieser Erkrankung kürzer sein. Er nimmt da, ich fand es sehr schön, das Bild des Schwimmers. Ja. Wir alle sind in einen Fluss geworfen. Die normalen Gesundheitssysteme sagen, ich muss den, der in den Fluss geworfen ist, retten und ans rettende Ufer bringen. Antonovsky sagt, nee, wir alle müssen immer schwimmen. Wir müssen lernen, in diesem Fluss zu schwimmen. Der hat einmal Stromschnellen, der ist einmal wieder ruhiger, aber wir kommen nicht aus dem Fluss raus. Und wir müssen lernen, eine gewisse Resilienz zu entwickeln. Und wenn ich es verstehe, wenn ich das handhaben kann, wenn ich einen Sinn darin sehe, dann komme ich schneller raus. Dann habe ich zum Leiter des Gesundheitsamtes gesagt, super, mache ich mit, aber ich hätte gerne noch einen Fragebogen für Spiritualität dabei. Sagt der Leiter des Gesundheitsamtes, können Sie machen, Herr Schäfer. Ich suche mal die Literatur. Dann hat er mir Literatur geschickt und die Einleitung geschrieben und hat geschrieben, Religiosität ist normalerweise schädlich für die Gesundheit und hat dazu Literatur angegeben. Dann habe ich gesagt, Herr Professor Dein, da habe ich andere Literatur, das müssen wir umschreiben. ja, haben wir dann auch so gemacht, dass wir gesagt haben, es gibt immerhin eine gewisse unterschiedliche Literatur, kann gut sein, kann aber auch schädlich sein. Haben wir auch vor der Ethikkommission eingereicht. Dann hatte ich das dritte Problem gehabt. Ich habe mich gefragt, welchen Fragebogen kann ich denn in eine Umgebung nehmen, die eigentlich nicht mit dem christlichen Glauben verbunden ist. Sie müssen sich vorstellen, meine Krankenhausseelsorgerin macht unter den Mitarbeitern, wie nennt sie so, Grundkurs des Glaubens, sie nennt es irgendwie anders, was ist Weihnachten, was ist Ostern? Also das fehlt, ja? Das gibt es nicht mehr. Und ich hatte vor 4 Jahren, ganz am Anfang, wie ich hier weggegangen bin, mal mit der SGM auch noch, mit einer Psychologin hier, habe ich auch gesagt, lass uns mal gemeinsam einen Fragebogen rausgeben über Religiosität und Gesundheit. Wir haben den RST genommen, das ging voll daneben. Ja, die können mit dem Wort Gott sehr wenig anfangen. Ja? Glaube, beten, ja? Das sind fremde Begriffe. Wir haben dann ein bisschen gesucht, das sind jetzt die schlimmen Folien, und ich habe den Spreuk genommen von Herrn Büssing, ja? Weil das ist die Beschreibung der Studie, wir wollen 100 Patienten, ich erzähle es Ihnen, versuchen Sie es gar nicht zu lesen, 100 Patienten, die depressiv sind, und da sagen wir frisch depressiv sind, nehmen, also keine chronischen Depressiven, das ist jetzt die Doktorarbeit, lassen den SOC, also von Antonowski durchlaufen, den Hamilton und den Spreuk, den zeige ich Ihnen gleich nochmal. Am Anfang der Depression, frisch depressive, also maximal 2. Phase einer Depression und sonst im Berufsleben stehend, nichts Chronisches. Und am Ende wieder bei Entlassung und möchten gucken, ändert sich was im SOC, ändert sich das auch im Verhältnis zur Spiritualität? Gibt es da vielleicht These oder Hypothese wäre ja, wenn jemand eine Spiritualität hat, und da verwende ich lieber den Begriff Spiritualität als Religiosität, wenn jemand eine hohe Spiritualität hat, dann ist eventuell der SOC, der SOC auch hoch und die Depression geht schneller vorbei. Wir möchten einfach mal 100 Patienten durchlaufen lassen. Das ist jetzt das Spreuk. Spreuk heißt spirituelle, religiöse Einstellung und Umgang mit Krankheit. Ich bete, kommt hier auch vor. Ich gehe zur Kirche, aber hier schon Moschee, Synagoge, Tempel. In meiner Psychotherapiestation, 18 Betten, habe ich zurzeit 3 arabisch sprechende Patienten. Am Anfang, als die Flüchtlinge kamen, war ich erstaunt. Ich hatte eine Flüchtlingssprechstunde eingerichtet, da kam niemand. Vor einem Jahr, ja. Jetzt kommen sie, jetzt sind sie gesettelt, jetzt kommt die Leiterfahrung und B kommt jetzt aus meinem Erleben diese kulturellen Konflikte. Ja? Also Mann verprügelt Frau, was ganz normal ist, Frau kommt jetzt zu uns. Ja? Oder Polizei kommt zur Frau, führt sie in irgendein Heim und der Mann sieht es, fühlt sich in seine Ehre gekränkt, versucht die Polizisten anzugreifen und schwupp haben wir den Konflikt. Und ja, Ehre. Ja, was ganz wichtig ist. Ja. Ich rezitiere bestimmte Texte, ich meditiere, ich wende eine Körper-Geist-Übung an. Also ich habe diesen Scroll gelesen und habe gesagt, der ist besser auch für Menschen im Osten geeignet als zum Beispiel der RST, von dem Sie jetzt einiges gehört haben. Und weil er für mich ein bisschen mehr die gesamte Bandbreite von Spiritualität erfasst, die ich im Osten erlebe. Und darum wollen wir mal mit diesem Instrument arbeiten und ich bin gespannt, was rauskommt. Genau, so, dann gibt es offizielle Ziele dieser Studie, ja, die habe ich Ihnen ja gerade erzählt, aber ich möchte Ihnen auch ein bisschen meine informellen Ziele zeigen und das ist, dass ich meine Klinik ein bisschen weiter auch für Spiritualität sensibilisieren will. Ja? Wenn ich da eine Doktorandin habe, dann ist das was Wissenschaftliches, ja. Dann kann ich das gut vertreten, als wenn ich sage, ich lade einen Mönch ein, der soll uns was über Ignatius von Loyola erzählen. Ja, dann hatte ich auch schon gemacht, das vorhin jemand erzählt, dann kommt ein Gemurmel, ja, Mönche tun ja nur Kinder missbrauchen. Ja? Also das ist im Kopf drin. Ja? Das andere zählt nicht mehr. Ja? Ich möchte dadurch, dass ich ein wissenschaftlich anerkanntes wissenschaftliches Element mit einem religiösen Fragebogen oder spirituellen Fragebogen verbinde, das Ganze ein bisschen enttabuisieren. Ja? Dass sie merken, es ist wichtig und ich muss danach fragen. Ich möchte natürlich zur Diskussion anregen und ich freue mich auch auf den Zahlensumpf. Sie wissen, wie Zahlen sind ja was Tolles, die werden immer wieder generiert. Ja. Ich habe jetzt einen Psychiatrieberichtfürs Altenburger Land, ich habe 12.000 Datensätze, ist super, ich kann alles daraus machen. Ja. Ich kann sagen, wir sind toll versorgt und ich kann sagen, wir sind vollkommen unterversorgt. Ja. So, René, das war es eigentlich schon. Ich wollte diese Doktorarbeit vorstellen und mich bedanken, dass Sie zugehört haben und vielleicht ein Gefühl für den Osten bekommen haben. Danke.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Christian, für diesen Einblick auch in den Osten. Vielleicht gibt es Anregungen zu deiner Arbeit, zu dem, was du jetzt gesagt hast. Was, ja. Ja, gut. Vielleicht, also dieser Spreuk ist ja ein gutes Inventar, es ist auch ein gut validiertes Inventar. Bin gespannt, was ihr für Erfahrungen macht jetzt damit, auch in eurem Kontext. Sehr schön, wir kommen zu einem zweiten Beitrag und ich habe wirklich im Moment ein Blackout in meinem Kopf, weil ich nicht einmal mehr den Namen weiß. Genau, die Frau Hirsiger hat sich auch angemeldet und sie hat mir vorher noch am Morgen gesagt, aber Ihr Beitrag wäre dann ganz was anderes. Und jetzt sind wir sehr gespannt auf diesen ganz anderen Beitrag.
Also das Ganze hat nichts mit Zahlen zu tun, sondern wir haben jetzt eine kleine Entspannung mit Bildern. Das, was ich sage, habe ich einmal niedergeschrieben. Als Vortrag ist das entstanden. Ich habe ein paar gedruckt, falls jemand das gerne nachlesen möchte. Ich werde nicht ausführen, was ich alles da geschrieben habe, weil ich habe nur 8 Minuten Zeit. Vielleicht ganz kurz zu meinem Hintergrund. Ich bin katholische Theologin, das habe ich schon gesagt. Ich bin aufgewachsen in einem Dorf, wo ein Benediktinerkloster war. Ich habe diese ganzen Traditionen schon als Kind kennengelernt. Bin dann schon sehr früh weg von zu Hause und dann war es ein bisschen wackelig mit meinem Glauben. Aber ich war eigentlich immer überzeugt. Bin dann über Taizé und die charismatische Erneuerung ein Stück weitergekommen und bin dann mit 21 nach Deutschland gegangen und habe 7 Jahre in einem Haus der Stille gelebt, in einem ökumenischen Zentrum in Unterfranken. Nach diesen 7 Jahren bin ich wieder zurück in die Schweiz und habe eine ziemliche Krise durchgemacht und ich habe nicht begriffen, warum eigentlich. Weil ich habe doch 7 Jahre lang ganz tief in diesen Traditionen des Christlichen gelebt. Ich habe ein radikales Leben geführt mit 5 Stunden Gebet am Tag und Schweigen und Armut und alles, was dazugehört. Und ich habe mich total wohlgefühlt, das hat gestimmt. Ich habe dort eine unglaubliche Theologie kennengelernt, die auch jetzt mein ganzes Leben prägt und auf der ich stehen kann. Und trotzdem, irgendetwas hat nicht gestimmt. Und ich bin dann durch diese Krise gezwungen gewesen, mich auseinanderzusetzen. Wie ist es möglich, dass man an Gott glauben kann, so konsequent, und doch nicht leben kann? Also es ging um das Leben. Wie komme ich zum Leben, wenn der Glaube mich nicht dahin führt? Und so hat meine Auseinandersetzung angefangen. Ich habe Psychotherapie gemacht, habe dann Theologie studiert, ich habe mich mit Religionspsychologie auseinandergesetzt und bin dann seltsamerweise über den Künstler Josef Beuys, über die Maria Montessori, über Viktor Frankl, Romano Guardini, diese 4, über die Anthropologie, die eigentlich total übereinstimmt, bei denen bin ich auf ein völlig neues Verständnis gekommen von dem, was Kirche ist. Also was das ist, wo ich eigentlich herkomme. Und ich möchte einfach kurz ein bisschen von dem erzählen und ich arbeite auch mit diesen Zusammenhängen, die ich euch jetzt vermitteln, also einfach mal so erzählen möchte. Montessori hat einen speziellen Blick auf das Kind gehabt. Sie war die erste Ärztin, eine supergebildete Frau, hat um die Jahrhundertwende, vom 19. 20. Jahrhundert gelebt. Sie hat, damals gab es noch keine Entwicklungspsychologie, Freud hat erst gerade das Unbewusste entdeckt, und sie hat im Kind etwas gesehen, was man so bisher überhaupt nicht gesehen hat, nämlich die Kraft, die den Menschen aufbaut, schon als Embryo, ist eine schöpferische Kraft. Und diese Kraft baut auch den geistigen Embryo auf, der in den ersten 3 Lebensjahren, also sie nennt den Menschen in den ersten 3 Lebensjahren einen geistigen Embryo, weil sie sagt, erst wenn der Mensch ich sagen kann, ist er als Mensch geboren. Diese schöpferische Kraft ist nach Montessori ein Leben lang wirksam. Sie führt den Menschen, und da hat sie einen wunderschönen Begriff geprägt, wie eine weise Mütterlichkeit von innen her. Montessori hat diese schöpferische Kraft im Menschen eine Inkarnation des göttlichen Geistes bezeichnet. In jedem Menschen inkarniert sich Gott auf einmalige Weise als Ausdruck seines Wesens. Das Ziel ihrer Kinderhäuser, die sie entworfen und gebaut hat, und auch ihres pädagogischen Konzeptes war es, im Kind die volle Inkarnation, also die volle Ausgestaltung seines Wesens, seiner schöpferischen Kraft zu ermöglichen. Das Kind soll eine freie, verantwortungsfähige, liebende Person werden und so mitwirken am Werden der neuen Schöpfung, also am Schöpfungsauftrag. Grundlage dafür ist die Fähigkeit, die Impulse des schöpferischen Geistes wahrnehmen zu können und daraus in Freiheit die eigene Lebensgestalt zu schaffen. Montessori war klar, dass man diese Personwerdung, also nicht Persönlichkeit und so, das ist Personwerdung, kann nicht gelehrt werden und sie kann nicht gemacht werden. Sie kann nur geschehen in einer Umgebung, die nach ganz bestimmten Kriterien für das Kind gestaltet ist. Sie machte die Erfahrung, dass viele Kinder, die mit 3 Jahren ins Kinderhaus kamen, bereits von sich selbst entfremdet waren. Sie konnten ihren schöpferischen Impulsen nicht mehr folgen. Aufgrund von mehreren Schlüsselerfahrungen hat sie gesehen, wie Kinder im Umgang mit ihrem Material, das ist auch eine eigene Geschichte, kann ich aber jetzt nicht ausführen, zu einer Schlüsselerfahrung gekommen sind, welche diese schöpferische Kraft, die eben abgeblockt oder verbogen oder war, wie sie, diese Kraft wieder freigesetzt wurde. Das Kind normalisierte sich, ein Schlüsselwort bei der Pädagogik, und hat eine völlig neue Identität gewonnen. Montessori hat ihr Konzept ein katholisches Prinzip par excellence genannt. Sie hat in ihrer Pädagogik etwas umgesetzt, was sie in der katholischen Kirche erlebt hat. Und sie hat gesagt, wenn der Mensch eine katholische Kirche, etwas sowas, betritt, spürt er eine Gesamtheit, die die Sinne ergreift, den Verstand, das Herz und wo man eine Gegenwart spürt. Das ist die Umgebung. Es genügt also einzutreten und man spürt dies. Die Kirche ist so gesehen eine Art vorbereitete Umgebung für die Söhne und Töchter Gottes. Wenn man in sie eintritt, spricht alles von Gott. Alles, was diese Kirche ausmacht, was sie bewirkt, was darin vollzogen wird, dient dazu, im Menschen die neue Schöpfung zu initiieren und aufzubauen. Also seine Gottfähigkeit und seine Ewigkeitsgestalt. Christus hat vor seiner Himmelfahrt eine neue Art der Gegenwart Gottes im Menschen verheißen und damit eine neue Beheimatung des Menschen in der Beziehung mit Gott. Er hat gesagt, mein Vater und ich werden kommen und in ihm wohnen. Was heißt das für uns heute? Für die Frage nach der seelischen Gesundheit oder für die Frage, wie wir, für die Situation von Menschen, wie wir das eben gehört haben im Osten? Wenn wir unsere Gesellschaft betrachten, scheint es, als hätten wir auch als Christen das Wissen um eine Dimension verloren, die eigentlich das Wesentliche unseres Menschseins ausmacht, nämlich die Fähigkeit, mit Gott in Beziehung zu leben und daraus Identität und Sinn zu gewinnen. Wir können auch anders sagen, das ist von verschiedenen Leuten wird es auch so beschrieben, dass in unserer Gesellschaft eine Verkopfung stattgefunden hat und diese Schaukraft des Herzens verloren gegangen ist. Das wirkt sich auch in den Beziehungen aus, überall. Also wir sind nur noch materiell, funktional miteinander in Beziehung. Unsere Umgebung ist voll von den Verheißungen der Konsumparadiese. Wir werden auf Trab gehalten durch Anreize von außen, durch Bedürfniserreger und wir sind konfrontiert mit Burnout, mit seelischen Erkrankungen, mit Leiden an der Sinnlosigkeit und mit Identitätsverlust. Sehr viele Menschen spüren in der Kirche, in der Liturgie mit ihren Ritualen zwar noch etwas von dem, was Montessori erfasst hat, aber die meisten haben keinen Zugang mehr zum Sinn des Ganzen. Also ich hab gewusst, wie man sich benimmt in der Kirche, wie man richtig beichtet, wie man die Messe feiert, aber ich habe nicht gewusst, was der Sinn des Ganzen ist. Wenn sich dieser Sinn aber wieder erschließt, wenn man begreift, um was es geht, dann öffnet sich ein neuer geistiger Erfahrungsraum. Ich nenne diesen Raum den Raum des Heiligen. Der äußere Raum als der Kirchenraum konkret mit seiner Gestaltung baut den inneren Raum des Heiligen auf. Das heißt, er ermöglicht mir, eine Erfahrung zu machen, die etwas in mir wachruft. Dieser innerste Raum des Heiligen ist der in mir, ist der Ort, wo Gott wohnt, jenseits unseres Ich. Und dort ist in uns die Quelle des Schöpferischen, die Quelle der Identität aus Gott, die unzerstörbar ist. aus dieser Quelle inkarniert sich die schöpferische Kraft Gottes in uns, in unserem Wachstum, in unserer Entwicklung, und sie befähigt uns, uns ständig zu überschreiten, auf die Welt hin, auf das Du hin, letztlich eben auch auf Gott hin. Also diese Bewegung, sich zu überschreiten, hat zu tun mit dieser schöpferischen Kraft, die etwas aus sich heraus zum Ausdruck bringen kann. Ich nenne das die Eroskraft, aber nicht im griechischen Sinn, sondern aus dem biblischen heraus. Sie ermöglicht uns, das zu werden, was wir sein können. Der Sinn der Kirche, nicht nur des Gebäudes, sondern alles, was noch dazugehört, aber der Kirchenraum als spezieller Ort des Heiligen, als vorbereitete Umgebung, ist das Leben aus der Beziehung mit Gott. Das ist unsere höchste Möglichkeit und damit eben auch unsere Gesundheit, auch wenn wir krank sind. Das ist einfach ein Bild für diesen mündigen, reifen Menschen, der fähig ist, Verantwortung zu übernehmen und der aus der Inspiration, aus dem Heiligen Geist, sein Leben zu leben vermag. In aller Kürze, ich danke fürs Zuhören.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Hirsiger. Das ist wirklich eine Ergänzung zu dem, was wir bisher gehört haben. Wir könnten es jetzt einfach so stehen lassen. Ich habe mir aber währenddessen Sie so uns das referiert haben oder mit uns geteilt haben, mir so überlegt, das sind ja Dimensionen, wenn wir jetzt hier, wenn es um Forschung geht, kann man solche Dimensionen fassen? Könnte man solche Dimensionen fassen? Wie könnte man sowas operationalisieren in ein Projekt, wo man dieses Geheimnis des Kirchenraumes praktisch untersuchen könnte? Das wäre eigentlich sehr spannend, oder?
Also ich bin eigentlich überzeugt, dass es nicht geht, weil...
Das hätte ich vermutet, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt.
Es gibt einen Professor Lorenzen, das ist ein Pädagoge, glaube ich, gewesen, der hat mal gesagt, dass jeder Mensch von der Welt sich ein Bild macht, also eine innere Anschauung gewinnt. Und jeder, der sich ein Bild macht, ist ein Künstler. Das heißt, es ist ein schöpferischer Akt. Und deswegen hat er gesagt, also die Politik, die Philosophie und die Religion sind keine Wissenschaft, sondern eine Kunst. Und die Frage ist ja, wie kann man das Schöpferische wissenschaftlich erfassen? Und ich glaube, das ist eben genau nicht möglich, weil es eben der Gegenpol ist zu diesem rationalen Quantitativen. Es ist die Dimension der Qualität, die nicht erfassbar ist mit dem Quantitativen. Das ist mein persönliches
Glauben. Gut. Es ist ein Glaubensbekenntnis, aber es ist auch ein Wissenschaftsbekenntnis. Es ist auch ein Wissenschaftsbekenntnis. Sie trauen das der Wissenschaft nicht zu.
Ja gut, das ist die Frage, welches Wissenschaftsverständnis man hat.
Gerade an der Stelle, mein Schade, dass Sammy Pfeiffer schon gehen musste, der hat ja heute Morgen auch diesen Hinweis gebracht, qualitative Forschung, ne? So am Einzelnen. Ich kenne mich jetzt zu wenig aus in den ganzen Forschungsmethodiken und so, könnte mir aber vorstellen, wenn man auf einer solchen Ebene guckt, ja, was ist vielleicht im Längsschnitt der einzelnen Biografie dann beobachtbar, was sind qualitative Dinge, die man berichtet, dass man auf diesen nicht primär an Zahlen orientierten, aber doch wissenschaftlichen Wege Untersuchungen machen kann.
Doch, das lässt sich auch machen mit Biografien von Gestalten, die wir ja kennen. Also wenn man sieht, Vorbilder und so, Lebensläufe.
Gut, vielleicht mag noch jemand etwas dazu sagen oder ergänzen oder anregen. Sonst danke.
Nur eine Frage nochmal. Wer war die vierte Person? Entschuldigung.
Wer war die vierte Person? Sie haben vier am Anfang genannt. Beuys, Frankl und Montessori. Ja, den habe ich vergessen, danke.
Gut. Ja, danke vielen nochmals. Herzlichen Dank, Frau Hirsiger, für diesen Beitrag. Wir kommen jetzt zum dritten Beitrag in diesem Block. Der Michael Lutsch, vielleicht kannst du mal nach vorne kommen. Er wird ja nachher noch referieren und dann werde ich noch etwas zu ihm sagen. Aber jetzt lasse ich dich einfach mal sprechen, Michael.
Ja, es gibt ja verschiedene Gruppen, die sich um Spiritualität in der Psychotherapie bemühen. Einer ist dieser Arbeitskreis Religionspsychologie, Spiritualität und Psychomarkt im Berufsverband Deutscher Psychologen. Diesen Kreis gibt es schon sehr lange. Der ist ursprünglich mal gegründet worden im Hinblick auf alternative Therapieverfahren, was ist daran problematisch, und trifft sich so zweimal im Jahr, und so ein alter Nestor ist dieser Werner Gross, der hat eine Praxis in Frankfurt am Main und in Offenbach am Main sogar, und in diesem Arbeitskreis tauchte die Frage auf, die Beobachtung: Spiritualität, Religiosität ist in der amerikanischen Forschung sehr gut vertreten. Wir deutschen Psychologen gucken sehr neugierig dahin, was machen die Amis? Warum ist das im Bereich der Religion und Spiritualität nicht so? Warum blenden wir deutschsprachigen Psychologen diesen Aspekt der amerikanischen Forschung aus? Und da ist die Idee entstanden, dass man in Weiterbildungsinstituten, und das belegen ja Beobachtung auch, dass viele Psychotherapeuten sagen, mit tiefreligiösen Patienten arbeite ich nicht so gerne, weil da kenne ich mich nicht aus. Und wir wollten jetzt einfach mal wissen, sind existenzielle, spirituelle, religiöse Themen in Weiterbildung für Psychotherapeuten in den Curricula abgebildet. Die Studie hat Henning Freund ausgewertet und sie ist auch nachzulesen, einen kleinen Aufsatz in diesem Psychotherapeutenjournal. Das ist die Berufszeitschrift aller approbierten Psychotherapeuten. Das Gute an dieser Zeitschrift ist, dass sie online auch zu finden ist. Das heißt, wenn Sie psychotherapeutenjournal.de, dann kommt so ein, und da können Sie im Heft 2 2016 das aus nachlesen, diesen Aufsatz. Genau, das ist einfach eine Zeitschrift, die der Öffentlichkeit, die Mitglieder kriegen es auch als Print zugesendet, aber man kann das auch einfach nachlesen. Und dieser Aufsatz von Freund und Gross ist in Ausgabe, es kommt viermal im Jahr, Heft 2 2016. Wir wissen schon relativ viel, wie Patienten den Glauben einschätzen, auch wie Psychotherapeuten einschätzen, gibt es einige wenige Studien, aber wir wissen ganz wenig über die Ausbildungsinstitute. Wie ist das in der Ausbildung abgedeckt? Hier ist der Fragebogen. Wir haben den sehr kurz gefasst, weil wir gesagt haben, die Ausbildungsleiter haben sicher keine große Lust, da differenziert was zu wissen. Also den kann man in 10 Minuten quasi ausfüllen. Es wurden 202 Institute in Deutschland angeschrieben, die nach dem Psychotherapeutengesetz ausbildungsberechtigt sind. Es wurde erinnert und so weiter. Die Rücklaufquote ist mit 23,6% für so eine Art der Befragung nicht schlecht. Es ist natürlich relativ wenig, aber Sie müssen sich vorstellen, als Ausbildungsleiter, wie viel Post Sie pro Tag kriegen. Da ist die Bereitschaft halt nicht groß, und das ist also statistisch, haben wir uns sagen lassen, machbar. Die Ausrichtung der Institute entspricht so etwa also hälftig tiefenpsychologisch, psychoanalytisch, verhaltenstherapeutisch und andere sozusagen, weil das ja die Richtlinienverfahren sind in Deutschland. Welche Bedeutung? Das ist schon ziemlich interessant, dass die Leiter diesem Themenkomplex eigentlich eine hohe Bedeutung beimessen. Sehr hoch ist natürlich ganz gering, aber das fand ich schon erstmal erstaunlich, dass die doch da recht interessiert sind. Wir haben dann auch geguckt, gab es Unterschiede bei verhaltenstherapeutischen oder analytischen oder anderen Instituten. Das war in den Schulen nicht bedeutsam. Also das ist wohl über die Therapieschulen hinweg gilt das. Genau. Also es ist, man hätte ja sagen können, Verhaltenstherapeuten sind wegen der Achtsamkeitswelle besonders interessiert oder Analytiker nicht wegen der Freudschen Religionskritik. Das hat sich aber so nicht gezeigt. Immerhin sagen 58% der Ausbildungsleiter, diese Fragen kommen vor. Sie werden also in der Ausbildung thematisiert. Ein Drittel sagt nein, 6 haben nichts gesagt. Und das sind die Themen, die im Zusammenhang stehen, sehr deutlich natürlich existenzielle Grenzerfahrungen, Tod, Trauer, schwere Krankheit, Alter, aber auch jetzt kultursensible Themen, Migranten, die Frage nach Sinn, Berufsethik, Achtsamkeit und auch beim Thema Suizidalität ist das natürlich nachzuempfinden. Ist Glaube eher krankmachend oder eher schädigend? Das wurde sozusagen abgefragt. Und es ist schon so, dass die Ausbildungsleiter etwas stärker den positiven Aspekt des Glaubens sehen, dass Menschen stabilisiert werden, dass es eine Ressource sein kann, zur Sinngebung dient. Andere erwähnten eher Fundamentalismus, eine private Ideologie, blinder Glaube, Dogmatik. Es wurden gefragt, wie ist das Curricula aufgeteilt und immerhin 10 haben spezielle Seminarabschnitte zu diesem Thema. Es ist aber bei der Mehrheit, nämlich bei 19 hier, integriert in andere Themen. Also zum Beispiel sind dann Abschnitte über Kultursensible. In der Selbsterfahrung, in der Lehranalyse kommt es vor, in der Supervision oder durch einen Vortrag. 2/3 sagt, wir haben keine Vorbehalte gegenüber diesem Thema. Das sind natürlich Ausbildungsleiter, die auch für ihr Institut stehen. Ob man im privaten Gespräch das auch so findet, mag dahingestellt sein. Jedenfalls hier in dieser Studie ist das so.
Die Vorbehalte nicht verstehen. Wenn man sich so mit den Themen auseinandersetzt, als Psychotherapeut Ausbildungsinstitut, dann wird man sich genau für diese Aspekte interessieren.
Genau. Also ist eben einfach ein kleiner Fragebogen zum Ankreuzen gewesen. Und da war die Formulierung vielleicht auch nicht ganz, das haben wir nachher auch gesagt, da hätte man vielleicht noch ein bisschen, wir wollten denen halt nicht zu komplexe Fragen stellen. Das war von der Formulierung vielleicht nicht ganz glücklich. Aber es gab natürlich Vorbehalte, das hat mit der Prüfungsordnung wenig zu tun, keine Zeit. Kirchliche Vertreter sind oft rigide, konfessionslos, das Institut hat ja jetzt keine Glaubensbekenntnis und so weiter. Es geht um wissenschaftliches Handwerkszeug und Weltanschauungen, religiöse Fragen gehören nicht in die Ausbildung. Traditionell steht Psychoanalyse im Gegensatz zur Religion, ist ja auch klar. Und es wurde gesagt, Intimität, wobei, wenn man dann auch im Bereich Sexualität guckt, da ist natürlich schon eine Offenheit. Aber diese Vorbehalte wurden genannt. Aber andererseits heißt es auch, Religion ist ein fester Bestandteil. Es kann Ressource sein, ist ein menschliches Grundbedürfnis und insofern wesentlich. Und Jungianer sind ja sowieso offen dafür. Ne? Ergebnis: Mehrzahl der Institute misst dem eine hohe bis etwas Bedeutung bei. Es gibt keinen Unterschied in den Therapieschulen. Es überwiegt ein wenig der salutogenetische Aspekt gegenüber problematischen. Die Hauptthemen sind kultursensible Therapie, Sinnfindung. Es gibt wenig Standardisierung. Es ist individuell sehr verschieden. Prüfungsmäßig wird da nichts abgedeckt und insofern auch schwierig. Wir haben das auch so ein Stück für uns gemerkt, dass die Items waren nicht, teilweise nicht glücklich. Es war nicht anonymisiert. Und man kann natürlich fragen, wer den Fragebogen beantwortet, ist an dem Thema selber interessiert und dadurch gibt es schon eine Selektion. Und auch das Verhältnis, existenzielle Fragen, Religiosität, Spiritualität war nicht geklärt. Wir haben, das kann ich jetzt zum Schluss vielleicht noch sagen, den Fragebogen nochmal überarbeitet und im Sommer diesen Jahres wurden alle ärztlichen Ausbildungsberechtigten für Psychotherapie und psychosomatische Medizin mit einem Ärztefragebogen sozusagen bedacht. Das war möglich über die DGPPN, über die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Nervenheilkunde. Und die wird jetzt gerade ausgewertet. Und das ist natürlich dann auch spannend zu sehen, wie das bei den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen und Institutsleitern ist, die ärztliche Weiterbildungsermächtigung haben. Und wir werden dann auch diese beiden Studien miteinander vergleichen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das lasse ich jetzt noch, sind so Kommentare. Ja, vielen Dank. Also ich kann das eigentlich auch nur bestätigen. Wir waren eigentlich auch positiv überrascht, hatten auch nicht mit so deutlichen positiven Voten gerechnet. Aber wie gesagt, es haben ja nur knapp 24% geantwortet. Es gibt sicher auch Ausbildungsleiter, die einfach gesagt haben, Thema interessiert mich nicht. Also insofern ist das schon ein Bias, aber ich stimme zu, das hat sich in den letzten 10 Jahren deutlich geändert. Es ist eine große Offenheit für das Thema, da ein Interesse, weil einfach auch die Patienten diese Fragen mitbringen. Und jetzt gerade durch die Migrationsströme werden diese Fragen auch weiter zunehmen. Und das ist, glaube ich, völlig klar, dass auch Ausbildungsleiter sehen, es ist ein großes Problem, wenn ich als säkularer Therapeut mit einem tief religiösen Patienten arbeite. Ich brauche da Hintergrundwissen. Wie kann ich diese Weltbilddifferenz überbrücken? Und das muss stärker in die Weiterbildung, in die Ausbildung raus. Und das, ich glaube, das ist, da ist im Moment seit ein paar Jahren doch eine große Offenheit für da. Und insofern brauchten auch die Institute im Grunde dann Dozenten, die solche Weiterbildung durchführen. Dass es in der, also dass ein religionskundliches Wissen vermittelt wird und dass man auch in der Selbsterfahrung stärker auf die existenziellen Fragen zu sprechen kommt. Ja.
Jetzt hat Psychologie zu studieren und ein großes Studiengang in Gießen, 150 Studienanfänger, und ihr fällt das auf, in welchem Ausmaß diese jungen oder anfangenden Psychologiestudenten alle, sage ich mal, eine spirituelle Haltung haben. Das sind die alle. Die sagt, also so viele Veganer auf einem Platz hat sie noch nie gesehen. Das ist meine Überzeugung. Also vielleicht hat das einfach auch was zu tun mit jungen Leuten, die diesen Beruf erwählen, und dass auch Ausbildungsinstitute natürlich im weiteren Verlauf, die kommen ja nicht drum rum. Also irgendwie, ja. Es hat ja was mit den Menschen zu tun, die in den Berufen arbeiten auch.
Also das Klima hat sich im Gegensatz vor 20 Jahren oder so ganz deutlich verändert.
Vielleicht gibt es andere Erfahrungen aus Ihren eigenen Ausbildungen. Also ich habe jetzt eine Existenzanalyse gemacht, da ist wirklich eine große Offenheit, da kommen natürlich von den ganzen existenziellen Fragen, ist man dann schon nahe bei den spirituellen oder religiösen Fragen, also bei uns war das Thema, aber wirklich immer, sobald es bekenntnishaft wurde, sobald dann war irgendwie Schluss. Was ich interessant ist, wir machen im Moment eine Ärztebefragung in der Schweiz von Hausärzten, weil es uns interessiert, was haben die für Haltung, wie sehen die den Zusammenhang zwischen Spiritualität und ihrer medizinischen Praxis. Und wir sind auch erstaunt über die Ergebnisse. Aber es ist schwierig, wie du gesagt hast, ich meine, diese Arbeit könnte man nicht publizieren, was ihr gemacht habt, schon von der Rücklaufquote her, auch von der Anlage her. Und es ist wirklich schwierig, zu diesen Themenbereichen Arbeiten zu machen, wo man wirklich eine gute Rücklaufquote hat, wo man wirklich solide Ergebnisse hat, die man nachher auch die man als repräsentativ bezeichnet.
Ja, aber das ist ja im Psychotherapeutenjournal veröffentlicht worden, diese Studie. Und die sind schon sehr kritisch und die lehnen auch viele Beiträge ab. Und das ist, auch wenn die Rückverlaufquote nur 24% ist, ist es für so ein Setting schon aussagekräftig. Und das wurde dort auch also nicht bemängelt. Das ist einfach für so einen Massenversand, sind das so die typischen Rückläufe. Das kann man nicht anders machen. Und insofern schon auch aussagekräftig.
Aber ist das eine wissenschaftliche, eine peer-reviewte Zeitschrift?
Ja.
Würde nicht den höchsten Index von der Welt haben.
Ja, aber die gucken da, das ist schon durch so ein Review-Verfahren gegangen. Ja, ja.
Gut. Wir sind perfekt in der Zeit. 16.45 Uhr. Jetzt möchte ich das Mikrofon dem Rohr geben. Michael vorzustellen.
Ich weiß nicht, was der René ständig gemacht haben sollte. Oder. Also es geht mal so hier mit dem Teil. Das schenke ich mir gerade, das muss man eh nicht oder so, ja. Gut. Ja, Mensch, Michael, wir haben uns gar nicht abgesprochen, was ich zu dir sage oder nicht sage. Mal so in aller Kürze und aller Würze. Man merkt das wissenschaftliche Interesse von Michael. Michael ist seit vielen Jahren an der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen dort zuständig, publiziert regelmäßig in dem EZW, in den Materialdienst, aber nicht nur das. Ich glaube, es sind so rund 20 Jahre, wo du da schon bei der EZW bist, oder sind es 15 oder irgendwo dazwischen? Ne? 19, ne? So liege ich gar nicht so falsch. Ja? Und wir beide kennen uns fast genauso lange. Ich habe einen Briefwechsel gesehen so zwischen uns in meinen Unterlagen, wo ich so geguckt habe, 20 Jahre empirische Forschung, Psychotherapie und Seelsorge. Ich weiß noch gut, wo ich dir mal gezeigt habe, wo du dann sowieso dort in der Gegend warst. Vielleicht hast du deinen Bruder besucht, ich weiß es nicht. Michaels Bruder wohnt in der Nähe dort von Altensteig. Und ich Michael so gezeigt habe, was wir für Qualitätssicherungsinstrumente in unserer Klinik hatten, dann so zweite Hälfte 90er Jahre, Ergebnisdokumentationsbögen XYZ und so, das war so ganz interessant, so vom gegenseitigen Kennenlernen und dann diese Tagungen her und rüber und nüber. Und was ich auch ganz erwähnenswert finde, ist, dass in den letzten Jahren sich bei der DGPPN, also der Deutsche Fachverband der Psychiater, Neurologen, Psychotherapeuten, insbesondere ärztlich stark besiedelt, aber nicht nur für Ärzte, dass sich dort diese Sektion, die es in der Weltorganisation der Psychiater, WPA, schon längere Zeit gibt, nämlich Religiosität, Spiritualität in Psychiatrie und Psychotherapie, auch hat gründen lassen. Und da hast du einen nicht unerheblichen Anteil daran. Du und Samuel Pfeiffer seid da prägend mit unterwegs, interkulturell, interreligiös, wie sich das gehört sozusagen, ist auch in der wissenschaftlichen Welt, aber ist ja auch sehr, sehr interessant, in verschiedenen Dialogen. Michael ist viel unterwegs im Land und hat jetzt, ich weiß nicht genau seit wann, Samuel Pfeiffer hat ja kurz diesen Studiengang erwähnt, an der Evangelischen Hochschule Tabor, die genaue Bezeichnung des Studiengangs nicht im Kopf, das kannst du da gleich selber sagen, ja? In dem Zusammenhang eben auch ein Lehrauftrag, eine Professur. Und es ist eine ganz spannende Geschichte. Wer die Zeitschrift der APS kennt, Psychotherapie und Seelsorge, vielleicht mal, interessiert mich mal kurz, kennt sie jemand, diese P und S, ja, doch eine ganze Menge, ne? Da haben wir über lange Jahre diese Sparte gehabt, Much to Read. Und Much schrieb sich M.U.T.S.C.H. to Read. Ja. Michael, als Vielleser, das habe ich immer schon bewundert, wie du die Dinge scannst und das und das und das und das und dann immer sortierst, was interessant ist. Und gerade auch in dieser Geschichte Religion, Religionspsychologie, du bist ja Psychologe von Grundausbildung her, aber an theologischen Dingen immer schon sehr interessiert. Und jetzt mal so die aktuelle Geschichten, spirituelle Interventionen. Wir hatten es heute Morgen beim Rückblick, ne? Spirituelle Interventionen waren natürlich auch Thema, verschiedentlich Thema bei unseren Forschungstagungen. Was ist denn so der Stand der Dinge? Ich glaube, wir haben da einen sehr berufenen Referenten. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Rolf, für diese zahlreichen Worte. Es ist in der Tat auch für mich ein Zeichen, dass jetzt die DGPPN so ein Referat eingerichtet hat, so eine Sektion Religiosität und Spiritualität. Seit 3 Jahren gibt es dieses Referat und das ist erstaunlich. Meine Erklärung, warum das nicht die Psychotherapeutenschaft auf den Weg gebracht hat, ist da drin begründet, dass durch die Palliativmedizin den Medizinern die existenziellen Fragen vielleicht noch ein Stück näher liegen. Ja? Und deswegen auch der Verband gesagt hat, wir brauchen so eine Gruppe und Ende November ist ja immer dieser große DGPPN-Kongress. Da findet dann eine Arbeitssitzung statt und im Frühjahr dann in Berlin in der Geschäftsstelle und da kommen dann doch immer so 15, 20 Leute, wo wir gemeinsam an Themen arbeiten. Ein Thema, was uns jetzt in der letzten Zeit intensiv beschäftigt hat, ist das, was auch hier ja immer Thema ist, wie ist das mit gezielten, religiös-spirituell begründeten Interventionen? Müssen Psychotherapeuten weltanschaulich neutral sein, sich abstinent verhalten oder können sie nicht durchaus auch einzelne Elemente aufgreifen? Von ihrer Berufsethik her sind sie zur weltanschaulichen Neutralität verpflichtet und sollen natürlich nur evidenzbasierte Methoden anwenden. Ist ein Gebet evidenzbasiert? Weiß ich, ob nicht irgendjemand anders noch mitbetet oder eben auch nicht? Ganz entscheidend ist aus meiner Sicht der Rollenwechsel, der passiert, wenn ich als ein therapeutischer Begleiter dann doch eher eine priesterliche Funktion übernehme. Das Risiko, dort ein Versprechen zu machen und sozusagen in einer göttlichen Autorität etwas zu tun. Und da sind die therapeutischen Verbände sehr, sehr skeptisch und sagen, Therapie ist kein Guruismus und die Gefahr ist da. Auf der anderen Seite, wenn Menschen positive Erfahrungen mit einem positiven Gottesbild gemacht haben, warum sollte man diese Ressource nicht nutzen? Also für mich ist da Tilman Moser ein ganz starkes Beispiel. Er hat ja 76 diese Gottesvergiftung veröffentlicht, wo er Gott beschimpft, hat jetzt ein neues Buch oder vor ein paar Jahren geschrieben, wo er sagt, ich habe so viele Patienten erlebt, die einen positiven Gott verinnerlicht haben, ein mütterliches Gottesbild. Und es wäre ein therapeutischer Fehler, wenn ich diese positive Ressource nicht nutzen würde. Er sagt, er kommt sich als Atheist ein bisschen merkwürdig vor, den Glauben beim Patienten zu wecken, aber es funktioniert. Also, und deswegen macht er es auch. Und das finde ich ja ganz legitim. In den USA gibt es zahlreiche Belege, wo unter bestimmten Bedingungen auch religiös-spirituelle Interventionen wirksam sind. Und wir sind ja hier in der Einrichtung Stiftung Ganzheitliche Medizin. Der Mensch ist nicht nur Körper, Geist und Seele, sondern hat eben auch den spirituellen Aspekt. Und es gibt ja immer mehr Leute, die auch sagen, wir müssen diese Transzendenzbeziehung des Menschen mit einbeziehen. Also ich habe jetzt drei Neins und drei Ja's. Es ist schwierig. Hilarion Petzold ist jemand, der in der Psychotherapeutenausbildung wichtig ist. Er trennt kategorisch Wissenschaft und Glaube und sagt, es ist keine Sache wissenschaftlicher Therapie, es ist eine Privatsache, diesem Themenkreis gebührt Respekt, aber Wissenschaft gründet auf Messbarkeit und letztlich materialistisch. Und deswegen muss diese Heilkunde auch so wissenschaftlich überprüfbar sein, weil Spiritualität zu weich ist, weil da zu viele weiche Faktoren eine Rolle spielen, kann man das nicht einbeziehen. Er ist für strikte Abstinenz. In den USA geht man anders vor. Lisa Miller ist in New York eine berühmte Professorin. Die macht schon seit 10 Jahren in New York Kurse in spiritueller Wahrnehmung, wo die Leute also dann Selbsterfahrungsseminare machen. Und New York ist ja so ein sehr Melting Pot von ganz unterschiedlichen Kulturen. Und da sind dann diese Leute, lädt sie ein, sich auf Tuchfühlung mit kosmischen Energien zu begeben. Und ich habe ein paar, das ist ein Handbuch, 2012 erschienen, in der renommierten Reihe Oxford Handbook. Das ist also wirklich eine Top-Zeitschriftenreihe. Und da steht drin, spirituelle Wahrnehmung meint die Abstimmung mit einem liebenden und wegweisenden Universum, das uns umgibt, in uns lebt und durch uns wirkt. Also da könnte man natürlich sagen, wir hatten eben die Wohnung, Gottes Geist wohnt in uns. Da kann man vielleicht aus einer christlichen Sicht noch mitgehen. Der nächste Punkt, das Bewusstsein existiert noch in einem anderen als materiellen Zustand. Dort findet ein zielgerichteter Prozess statt, der von einer kosmischen Energiequelle gesteuert wird. Da wird es, finde ich, schon schwierig, weil das an dem Bewusstseinszustand festgemacht wird. Das Universum ist lebendig, geheiligt, wegweisend. Alles Lebendige ist aus dem Universum hervorgegangen und Teil eines evolutionären Prozesses. Und wir Menschen sind dialogisch darauf bezogen. Das geht dann noch weiter. Eine postmaterialistische, spirituelle Psychologie, das will ich jetzt gar nicht weiter klären. Ich finde es schwierig, wenn Psychologie als Wissenschaft den Bereich des Transzendenten, dessen, was auch ein Geheimnis ist, mit einbezieht. Denn die Messbarkeit dieses Bereiches ist ja doch sehr begrenzt. Und ich finde, die Unterschiede sind zu berücksichtigen. Es müssen wissenschaftlich bewährte Methoden eingesetzt werden. Es geht um eine klare Diagnostik. Natürlich kann ich in einer psychotherapeutischen Behandlung nicht die Sinnfragen oder existenziellen Fragen letztendlich beantworten. Spiritualität, wenn man es etwas weich übersetzt als Bezogenheit auf ein größeres Ganzes, dann kommt man aber schnell auf diese Bewusstseinsdimension, dass man ein höheres Selbst, das Göttliche in mir entdecken will, dass es um Bewusstseinserweiterung geht. Und da ist gerade in der Psychotherapie, wir haben das eben gehört aus Gießen von den jüngeren Studierenden, auch eine sehr große Offenheit für solche, wir würden vielleicht sagen, esoterische Methoden. Und da sind klare Grenzen, weil damit eine Krankenheilung nicht möglich ist. Diese spirituellen Methoden boomen sehr. Es gibt Ausbildungen in buddhistischer, anthroposophischer, schamanischer Heilkunde. Hier gibt es mittlerweile einen Geschichtswissenschaftler, hat sich habilitiert über die 70er Jahre. Das ist ein Historiker, der das gemacht hat. Das therapeutische Jahrzehnt, der sagt eben so 68er und dann Osho-Bhagwan-Bewegung und infolgedessen Urschreitherapie und diese ganzen alternativen Verfahren haben sehr humanistische, transpersonale Psychologie zu einem enormen Boom beigetragen. In den letzten Jahren ist eben das Thema Achtsamkeit, wir haben gelernt, dass das ein Gefühl ist, was nur in dieser Gruppe so benannt wird und vorkommt. Besonders dieses Buch in diesem Jahr erschienen von Harrer und Weiß ist doch sehr grundlegend und sagt, Achtsamkeit ist ein neues Wirkprinzip für die gesamte Psychotherapie. Da sind aber 20 Seiten über Buddhismus drin. Da werden die vier edlen Wahrheiten, der achtfache Weg und so weiter detailliert erklärt und im Grunde schon auch relativ klar gemacht, dass ein buddhistisches Welt- und Menschenbild bei achtsamkeitsbasierten Verfahren zugrunde liegt. Ich finde, das wird noch viel zu wenig reflektiert und auch transparent gemacht und auch in der aktuellen Zeitschrift Psychotherapie und Seelsorge gibt es eine sehr wohlwollende Rezension dieses Buches, ohne dass auf diesen buddhistischen Aspekt hingewiesen wird. Ich bin natürlich durch meine Tätigkeit bei der Zentralstelle etwas vielleicht übersensibel, aber ich finde schon, dass man bei Achtsamkeit, Kabat-Zinn sagt zwar immer, das ist säkularisiert, aber es gibt mittlerweile auch andere Leute und auch eine Diskussion darüber, dass wenn man es ernsthaft betreibt, schon auch das Menschenbild und die Werte, die dadurch vermittelt werden, mit aufnimmt. Das ist ja ein neueres Buch von zwei deutschen Psychologen, die stärker darauf achten, dass auch Rituale in der Psychotherapie einbezogen werden sollen. Und ich finde interessant, in erster Linie bedienen sie sich buddhistischer Psychologie, des Schamanismus und einer hawaiianischen Huna-Lehre. Auch andere spirituelle Sichtweisen aus der Esoterik kommen vor. Christliche Rituale kommen nicht vor. Silvester Walch ist in Österreich ziemlich bekannt. Der propagiert so eine transpersonale Psychologie eines höheren Selbst und der arbeitet mit dem holotropen Atmen, also mit einer Hyperventilation, wo Menschen in veränderte Bewusstseinszustände kommen und dann eben auch Geistwesen und so weiter begegnen und in diesem transpersonalen Selbst dann auch Heilungsprozesse erleben. Also das sind Dinge, die in der Psychotherapie passieren. Es gibt dann jetzt seit wenigen Wochen ein Handbuch Spiritualität und spirituelle Krisen. Da sind ein paar solide Grundlagenartikel drin, aber eben auch aus meiner Sicht problematische Aufsätze über Kundalini-Yoga und ein ganz starkes Plädoyer für säkulare kirchenentleerte Spiritualität, weil die Kirchen ja doch eher Institutionen sind, die eher pathologisch sind. Dieser ganze alternativ spirituell offene Psychomarkt hat in Österreich dazu geführt, dass im Jahr 2014 das Bundesministerium für Gesundheit für ihre Psychotherapeuten ein Verbot ausgesprochen hat. Die wurden also per Rundschreiben informiert, keine esoterischen, spirituellen oder religiösen Methoden zu verwenden. Der Ausgangspunkt waren Beschwerden von Patienten, die gesagt haben, meine Therapeutin fängt auf einmal an, mit Heiledelsteinen zu arbeiten oder macht eine Reinkarnationstherapie in ein früheres Leben. Ist das richtig so? In Berlin vor ein paar Jahren gab es einen Arzt, der hat psycholytische Therapie gemacht. Der hat also mit bewusstseinserweiternden Drogen gearbeitet. Da sind dann zwei Patienten gestorben. Das ging durch die Presse und die Psychotherapeutenkammer hatte alle Not, weil dann Leute anriefen, ist das eigentlich richtig, dass man erst, bevor man dann ein Gespräch beim Psychotherapeuten führt, eine Droge einnimmt? Und die mussten natürlich sagen, das ist auf keinen Fall üblich. Die Lehre, das ist ja von dem Samuel Wittmer von der Kirschblütengemeinschaft hier aus der Schweiz, ist der ausgebildet worden. Die Lehre ist, da kommt man eben an die verdrängten Affekte besser ran und deswegen muss man Drogen nehmen. Der hat es dann überdosiert. Die Österreicher sagen, es Sie wollen die therapeutische Beziehung schützen. Das wichtigste Instrument der Veränderung ist die therapeutische Beziehung. Und dafür gibt es eine ausgearbeitete Berufsethik. Wenn ich aber auch sozusagen als spiritueller Lehrer oder mit einer weltanschaulichen Überzeugung des Buddhismus oder des Schamanismus ankomme, wo man dann Kontakt zum Krafttier aufnimmt oder Reisen in die Vergangenheit bei der Reinkarnationstherapie macht, dann funktioniert das nicht mehr. Die Frage ist natürlich, das wurde dann kontrovers diskutiert, kann man esoterisch, spirituell, religiös in einen Topf werfen? Was ist das jetzt im Einzelnen? Und dann hat die DGPPN gesagt, wir sollen mal ein Positionspapier aus deutscher Sicht erarbeiten. Das war dann, da wurde eine Taskforce dann gegründet und es wurde sehr genau darauf geachtet, wer dann dort in dieser Kommission ist. Es ist also eine Buddhistin, eine Muslima, zwei säkulare Therapeuten und drei Christen, sieben Personen und auch Psychiater, Psychologen. Also wurde schon sehr interreligiös gemacht und wir haben die letzten Jahre gearbeitet. Aber bevor ich, nicht die letzten Jahre, also wir haben uns dieses Jahr gearbeitet und werden dieses Papier, was fertig ist, jetzt Ende November vorstellen. Das Ergebnis werde ich gleich präsentieren, will aber nur mal noch einen kurzen Schwenk machen in die USA, weil dort dieses Thema Intervention schon sehr lange ausführlich diskutiert wird. Ein wegweisendes Buch ist von Richards & Burgin 2005, Spiritual Strategy for Counseling und Psychotherapie. Und das sind beides Mormonen, die also sagen und belegen, in unseren Behandlungen beziehen wir die Lesung religiöser Texte, Bußevergebung, religiöse Rituale, die Gemeinschaft, Zusammenarbeit mit Seelsorgern. Und das beziehen sie ein und überprüfen das auch in ihren Behandlungen. Das ist ein Buch, was von der APA, also American Psychological Association, also richtig vom Fachverband, rausgegeben wird. Es gibt eine Zeitschrift, die heißt Open Theology bei De Gruyter. Und das Gute an dieser Zeitschrift ist, Open heißt offen zugänglich. Das heißt, wenn Sie können das googeln und da ist jetzt gerade im September ein Themenheft rausgekommen über Spiritualität in der Psychotherapie. Und das finde ich ganz anregend. Da wird also nochmal zurückgeblickt, wie ist in den letzten 35 Jahren in den USA dieses Thema der Spiritualität hat sich entwickelt. Und es hat eigentlich mit dem Alan Burgin angefangen, 1980, wo er auf die Bedeutung religiöser Werte hinweist. Jahrgang 1934 ist Herr Burgin und er hat dann auch selber einen kleinen Artikel in dieser Zeitschrift beigesteuert und da sind noch andere Aufsätze. Also gucken Sie mal ins Internet, das sind ganz spannende Aufsätze und zeigt, wie die USA da doch dadurch, dass sie das auch durch Studien belegt hat, einen ganz anderen Stand hat, als das hierzulande ist. Diese Studien besagen, dass 30-90%, je nach Studie, US-Therapeuten spirituelle Interventionen einsetzen, aber sie beklagen auch, selbst bei einem Review einer hochwertigen Überblicksstudie über Tumorpatienten in der Terminalphase wird nicht einbezogen, was macht eigentlich die Klinikseelsorge? Und wie will ich denn Effekte messen, wenn ich die Seelsorge ausspare? Also da sind auch durchaus noch Baustellen, die zu bewältigen sind. Ein einfaches Hinzufügen bestimmter Elemente bringt nichts, sondern es muss angepasst werden an das ganze therapeutische Setting. Und was eigentlich auch relativ klar ist, dass die größte Wirksamkeit bei hochreligiösen und spirituellen Patienten nachzuweisen ist. Und es gibt da klinische Fallbeispiele, da will ich jetzt im Einzelnen gar nicht drauf eingehen. Die Literatur ist angegeben. Es gibt auch ganz dezidierte Studien, welches Verfahren bei muslimischer Psychotherapie, buddhistisch adaptierter kognitiver Therapie. Also da in den USA ist da wirklich ganz viel möglich. Die Weltgesellschaft der Psychiater hat sich auch intensiv damit beschäftigt und gesagt, wir brauchen zunächst einmal wertschätzenden Respekt vor den Glaubensüberzeugungen der Patienten. Achtung und Respekt. Und ich muss wissen, es gehört zu einer guten Anamnese, zu wissen, welche Glaubensüberzeugung hat der Patient. Es muss in Ausbildung und Forschung mehr investiert werden. Ganz wichtig finde ich aber hier diesen vierten Punkt. Spirituelle Rituale sollen kein Ersatz sein für professionelle Behandlungsmethoden. Also Sie kennen ja das Wort, jetzt hilft nur noch beten. Das wäre also sicher nicht das Richtige. Aber Sie sagen, positive Spiritualität bietet eine Bewältigungskraft, die zu nutzen ist. In Großbritannien gibt es eine Special Interest Group, die 3000 Mitglieder hat. Und die haben auch ein Positionspapier veröffentlicht zu dem Thema, wo sie sagen, es kann beides sein, es kann eine Ressource sein, es kann ein Risikofaktor, was Schädigendes sein, das muss ich wissen, muss das identifizieren, und sie plädieren auch sehr für die Zusammenarbeit mit Seelsorgern. Spannend auch, dieses British Journal of Psychiatry hat einen Aufsatz veröffentlicht, ist das möglich, mit einem Patienten im Behandlungszimmer zu beten? Und oben drüber, Declaration of Interest, und der eine sagt eben, der Herr Cook ist anglikanischer Priester, und der andere ist, der Poole ist bekennender Atheist. Also sie arbeiten von Anfang an transparent. Und das ist, glaube ich, an der Stelle ganz wichtig, dass ich, und es stärkt das therapeutische Bündnis, wenn ich weiß, wie tickt eigentlich mein Therapeut auf religiösem Sektor. Der Atheist sagt natürlich, das ist eine Grenzüberschreitung. Wenn der Therapeut auf einmal in den spirituellen Bereich reingeht, selber in eine Machtposition kommt, verlässt er das Setting der Psychotherapie. Der Priester sagt, Ressource. Wenn Patienten gute Erfahrungen mit dem Gebet gemacht haben, warum kann man sie nicht anwenden? Jetzt natürlich die Frage, was ist Gebet? Der Therapeut kann ja auch außerhalb, wenn er morgens betet, seinen Terminkalender anschaut und ein Fürbittgebet spricht, ist das ja auch Gebet. Und das ist nochmal was anderes, wenn sie beide zusammen laut beten. Also dazu muss man ja auch genau anschauen. Ich finde schon spannend die Frage nach den Ritualen. Das fand ich auch eben von Frau Hirsiger sehr gut, dass Religiöse affektiv in erster Linie arbeitet, und für mich ist die Sprache der Spiritualität eher in Gesten und Zeichen und Symbolen ausgedrückt. Und diese Zeichen, Symbole, Rituale sind kulturell geprägt, und da muss ich eben gucken, wie kann ich das in eine Behandlung mit einbeziehen, und da ist die Transparenz, dass ich weiß, wie ist mein Gegenüber, wie ist der Therapeut auch selber aufgestellt, ganz wichtig. In den USA prüft man mittlerweile auch schon, sind spirituelle Therapien besser als traditionelle. Da wurden also 220 Klienten aus christlichen und säkularen Beratungsstellen untersucht, und bei 7 religiöse Interventionen und 6 traditionelle wurden abgefragt, als in religiöse Interventionen stillbeten, religiöse Konzepte verwenden, mit Patienten beten, spirituelle Literatur oder Praktiken empfehlen. Im Gruppenvergleich ergab sich keine signifikante Veränderung, das ist ja immer ganz wichtig, aber die Autoren sagen, dadurch, dass eine weltanschauliche Passung vorliegt, ist insgesamt die Therapie einfacher und hat ein besseres Outcome. Ich komme jetzt zum Schluss. Wir haben das Papier erarbeitet und ja, ich bin im Grunde etwas ernüchtert, dass in dem Setting doch nicht viel möglich gewesen ist. Wir mussten sehr allgemein bleiben. Ich war vor 3 Wochen auch dann, die erste Version des Textes wurde dann im Vorstand nicht gut geheißen. Ich habe dann nochmal 1 Stunde dort verbracht und dann haben wir nochmal ein bisschen umformuliert. Also wir haben 10 Empfehlungen ausgesprochen, die aber relativ allgemein bleiben. Es wird erstmal auf die Bedeutung, dass auch Therapeuten interreligiöse, interkulturelle Kompetenzen haben hingewiesen, dass eine spirituelle Amnese erhoben wird, dass sie erkennen, in der Lage zu erkennen sein sollen, ob es eine Ressource oder ein Belastungsfaktor bei den Patienten ist. Wenn Religion, Spiritualität übergriffig wird, bei fanatischen oder fundamentalistischen Ausprägungen, ist der Therapeut schon angehalten, die mit dem Realitätsprinzip zu konfrontieren.
Was ist damit gemeint?
Damit ist gemeint, wenn Leute in einer, wir haben das jetzt sehr allgemein formuliert, aber gemeint ist damit, wenn Leute in einer fanatischen Gruppierung sind, dass man da auch klar Kontra gibt und auch eingreift und sagt, das ist eine Form, die gegen Grundrechte verstößt oder die fundamentalistisch dann ist. Aufgrund der Berufsethik sind spirituelle Interventionen in Deutschland nicht möglich. Das ist im Moment Stand der Dinge.
Also 1:1 wie Österreich. Ja.
Wobei, wenn man es genau liest, ist es noch sehr viel differenzierter. Also ich sehe einen deutlichen Fortschritt gegenüber Österreich. Ich komme da gleich noch drauf zu sprechen. Was wir auf jeden Fall kritisch bewerten, sind Psychotherapien, die glaubensbasiert vorgehen. Also eine buddhistische oder eine schamanische Psychotherapie, die ja auf bestimmten weltanschaulichen Setzungen beruhen, sind schwierig. Es wird an mehreren Stellen in dem Papier die Zusammenarbeit mit der Seelsorge eingemahnt und eben mehr Forschung und Ausbildung. Ich sage bewusst, dass das im Moment der Stand der Dinge ist, weil unser Problem ist, dass wir zu wenig gute Theorien und empirische Studien haben. Die Buddhisten sind da ein ganzes Stück weiter, weil sie ein großes Forschungsnetzwerk haben, wo evaluierte Outcome-Studien von buddhistisch orientierten Behandlungen vorliegen. In den USA ist das noch anders. Das ist jetzt meine letzte Folie. Das ist jetzt hier sozusagen eins der neuesten Bücher aus dem APA von 2 frommen Forschern, die sehr viel in hochrangigen Journalen publiziert haben und die eine relationale Spiritualität empfehlen, also eine Bindungsspiritualität. Sie sagen, Spiritualität ist gemeint die Balance zwischen Bindung und Trennung zum Heiligen. Sie nennen das Dwelling und Seeking, also Wohnen, Nähe, Wohnen bei Gott oder Gott wohnt bei mir und man ist auf der Suche, man ist mit traditionellen Gottesbildern oder so nicht zu Hause. Für mich ist das ein ganz spannender Ansatz. Landläufig kann man auch sagen, dass meine Beziehung zu Gott ist wie ein Wackelkontakt. Es gibt Zeiten, wo ich ganz intensive Nähe habe, aber es gibt eben auch Zeiten, wo ich mich Gott ganz ferne. Und das bilden die in einem theoretischen Modell ab. Das ist, finde ich, faszinierend, dass sie hier im Grunde sich beziehen auf ein theologisches Buch, was sie 2006 in einem frommen Verlag veröffentlicht haben. Und das ist deren theoretisches Grundgerüst, auf das sie sich beziehen und dann verbinden mit einem psychologischen Vergebungsmodell und das alles in die Stressforschung einbauen. Sie haben eben sehr viel Forschung vorzuweisen und das ist jetzt sozusagen Lehrbuch für amerikanische Psychologen. Und meine Hoffnung ist, für APS Habe ich das nicht, die Folie?
Du schreibst so um die AWS-Folgen 2026. Ist das eine Empfehlung oder eine Weisheit?
Genau, also ich wünsch mir eigentlich, dass das bald auch mal so in 10 Jahren vielleicht so ein Buch auch für uns liegt. Und wir wollen in Marburg ein bisschen dazu beitragen. Also wir haben so einen Studiengang Religion und Psychotherapie, wo wir 2-jährig berufsbegleitend mit Präsenzphasen was machen und versuchen, das Spannungsfeld zwischen Psychotherapie und Seelsorge besser zu verstehen. Vielen Dank.
Alle anderen Referenten. Ich habe versäumt, René, das mit dir im Vorfeld schon mal zu kommunizieren und abzustimmen. Wir haben die Referenten über die Jahre immer wieder gebeten, uns als APS die Folien ihres Vortrags oder meinetwegen eine nochmal revidierte Version der Vortragsfolien zur Verfügung zu stellen, um sie auf die APS Homepage zu stellen. Ja? Und weil es ist auch eine Menge, wo du jetzt so durchgeklickt hast und sonst etwas, ne? So, was man gar nicht alles so schnell erfassen konnte. Ich habe schon die Kollegin von heute Nachmittag gefragt und ihr Einverständnis geholt. Gut, auch nochmal drauf, was sie dann rausstellt. Wir klären es in der Klinik auch, was wir draufstellen. Könnten wir deine Folien auch haben? Das wär super, ne? Sodass Sie alle Bescheid wissen, okay, auf www.akademie.ps, Akademie Psychotherapie Seelsorge, ne? www.akademie.ps. Findet sich das, oder wenn man irgendeinen anderen Suchbegriff mit Akademie Psychotherapie Seelsorge bei Google eingibt, kommt man auch auf die Seite und dann gibt es diese Spalte, wo das dann zu finden ist, wo man vertiefender nachlesen kann. Das war mal so mein erster Kommentar. Ich sage nachher gerne noch was anderes, aber erstmal andere und die Moderation. René, willst du machen? Oder soll ich einfach mal weitermachen? Okay, bitte, Wortmeldung, Thomas Wittmann.
Ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Wer bringt das Thema mit rein, wenn der Patient sich das wünscht? Wie ist das dann? Dazu eine kleine Geschichte. Christliches Ärztehaus in Hamburg. Internisten, Allgemeinmediziner. Teambesprechung. Der eine Kollege sagt, heute hat mich die Patientin gefragt, Sie sind doch Mitglied in der FEG. Herr Doktor, können Sie nicht für mich beten? Und dann hat er gesagt, ich war mir etwas unsicher. Was hättet ihr denn gemacht? Sagt der andere, ja und wie rechnest du das ab? gut, Zeitnot, Abrechnung. Und dann sagte jemand, guck doch mal aus dem Fenster. Da ist doch ein Kirchturm. Und dann ist einer dieser Ärzte zu der Pfarrerin gegangen, die sagt, herzlich willkommen in unserer Kirche. Und seit 2 Jahren gibt es jetzt in diesem Stadtteil in Hamburg Patientengottesdienste, wo Segnungen und Salbungen, Fürbittgottesdienste stattfinden, wo diese christliche Ärzte und Krankenschwestern und so weiter, und das hat sich mittlerweile in ganz Hamburg so etabliert schon, dass dort gezielt Segnung, Salbung, spirituelle Angebote in einem Kirchenraum angeboten wird. Die DGPPN ist ein Fachverband, der sehr auf saubere Fachlichkeit achtet und von daher Prinzipien aufstellen möchte oder will und erstmal jetzt strikt Nein sagt. Natürlich kommt es auf ganz viele Bedingungen an. Und wir haben auch in diesem Kreis öfter schon sehr kontrovers über dieses Thema diskutiert. Also da muss man sicher dann auch Einzelfalllösungen finden. Aber vom Fachverband aus und von so einer Position aus im Moment ist erstmal die Empfehlung, davon Abstand zu nehmen, weil die Gefahr der Rollenvermischung, dass ich als Therapeut, als Psychotherapeut arbeite ich mit wissenschaftlich erwiesenen Hilfsmitteln. Das Gebet ist eine ganz andere Kategorie, das hat andere Dimensionen. Aber das muss man im Einzelfall sicher sehr genau hingucken und da gibt es sicher auch Ausnahmen.
Zwei Bemerkungen. Eine, ich fände es sehr spannend, wenn Christen, gerade auch in der Forschung und auch in der Praxis, die christliche Achtsamkeit wiederentdecken und auch praktizieren würden. Da haben wir ja ganz viel in unserer Tradition. Wir nennen es nur nicht Achtsamkeit. Deshalb hatte ich vorher auch schon in die Richtung gefragt. Das ist das eine. Das zweite, ich hätte jetzt mit diesem Papier keine Probleme. Ich bin schon lange im Geschäft als Psychiater, Kinder- und Jugendpsychiater, Psychotherapeut und bin, glaube ich, ein einziges Mal gefragt worden von einer Patientin, ob sie mit mir, ob ich für sie beten kann. Da habe ich es auch getan in dem Kontext. Und sonst finde ich, mache ich so wie ein Chirurg seine Arbeit macht, mache ich meine psychotherapeutische, psychiatrische Arbeit. Und in der Klinik Sonnenhalde haben wir ja das Glück mit einem Seelsorger, dass wir das in Kooperation machen. Und das finde ich im Regelfall auch das Vernünftige.
Vielleicht direkt dazu, dann bringe ich es dir, Christian. Mir fällt gerade ein Fall ein von einer ambulanten Patientin mit einer dissoziativen Identitätsstörung nach schwerer Traumatisierung, die aber sehr gut kompensiert ist, aber doch relevant auch noch vorhanden ist und alles Mögliche noch in der Anamnese. Und der ist es ein wichtiges Anliegen, zu Beginn jeder Sitzung gemeinsam zu beten. Ich merke dann richtig, wie Anspannung runtergeht und sie sich dann einlassen kann, auch von den verschiedenen Persönlichkeitsanteilen her viel besser einlassen kann auf die Sitzung. Ja. Und mir passiert das, weil es für mich nicht der Usus ist, dass ich sowieso zu Beginn jeder Sitzung mit dem Patienten bete, auch mal, dass ich es vergesse und dann sitze ich so angespannt da und dann sage ich inzwischen, sollen wir noch beten? Ja. Ja. In diesem Fall, ich würde es jederzeit bei jedem Fachverband auch begründen, ist es professionelles Vorgehen, diese vorhandene gemeinsame Ressource auch zu nutzen. Ich habe großes Verständnis für diese Geschichte. DGPPN findet es auch gut mit dem interkulturell, interreligiös besiedelten Gremium. Es soll ja allen Menschen, die hier in der Gesellschaft sind, irgendwie auch gerecht werden und dass man da sehr viel Unseriöses doch möglichst stoppen sollte und auch durch so eine Leitlinie so finde ich gescheit, kann auch gut verstehen, dass da wenig drin ist, was man so genau schreibt. Wichtig finde ich nur, wenn ich als Therapeut nicht das Bedürfnis habe, dem Patienten etwas überzustülpen, ja, sondern wirklich wohlwollend, frei, guck, was kommt denn von ihm und dann so ein bisschen differenzieren kann, was ist das für eine Sorte von Bedürfnis, ist das rein formal, brauchen wir das wirklich? Ich habe auch schon des Öfteren abgelehnt, Wünsche nach Gebet, wo ich den Eindruck hatte, das passt hier gar nicht her. Dass ich mich nicht jetzt bedroht fühle von irgendeiner institutionellen Macht, ängstlich verbergen muss, wenn ich mit dem Patienten bete, wenn ich weiß, warum und wozu, hätte ich jederzeit ein gutes Gewissen und auch keine professionellen Bedenken oder gar strafrechtliche Bedenken.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es nicht leicht war, diese Richtlinie rauszubringen. Gerade ich kenne ja das Gremium ein bisschen und ich habe auch die österreichische Richtlinie gelesen, die relativ klar ist und sagt, gar nichts findet statt. Ich hänge noch ein bisschen an dieser spirituellen Intervention. Wenn ich mein Therapeutenzimmer anschaue oder das meiner Kollegen anschaue, da stecken ja enorm viele Interventionen schon drin. Ja? Ob man ein Kreuz hat oder ob man einen Buddha hat, welche Bücher da stehen. Ja? Also wir wissen alle, wir können nicht neutral sein, aber ich würde eher ein Plädoyer dafür geben, auch wenn wir sein müssen, dürfen wir doch durch bestimmte Zeichen auch zeigen, wo wir sind oder wo wir stehen. Also auch als Christen Zeugnis sein dafür. Und das sind so kleine Interventionen. Die Patienten achten ja sehr drauf, welches Auto wir fahren, was wir anhaben oder welchen Anstecker wir anhaben. Das ist ja spannend, was die alles über uns wissen. Ja, manchmal viel mehr, als wir denken oder erahnen können. Also ich meine, da können wir doch noch was zeigen, auch wo wir stehen und was unsere Ausrichtung ist. Nur als Anmerkung, ja? Thank you.
Da würde ich auch 100% zustimmen. Gebet ist kein Ersatz für fachgerechte Psychotherapie. Das ist einfach eine andere Nummer. Ich denke, da sind wir, glaube ich, wirklich einig hier. Gibt es weitere Fragen, Rückfragen, Kommentare? Im Moment nicht der Fall. Vielen Dank, Michael. Und ich gebe wieder an René.
Ja, ich glaube, das funktioniert sogar. Ich habe ja noch jetzt die Aufgabe, so einen kurzen Abschluss zu machen. Und währenddem ich Ihnen noch diese Bögen rum, ich habe, das ist ein kurzer Evaluationsbogen, um einfach von Ihnen auch noch ein Feedback zu bekommen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir das machen, so in der Form, dass wir auch sehen, wo sind noch die Schwachpunkte auch bei diesen Forschungstreffen, was müssten wir verbessern. Es ist relativ allgemein gehalten, vor allem Freitext, wo Sie was reinschreiben können, auch was gepasst hat, was nicht gepasst hat. Ich gebe Ihnen das rum und bin froh, wenn Sie das jetzt einfach in der Zeit, wo ich abschließe, noch ausfüllen. Ich glaube, wir sind uns einig, wir haben wirklich ein reichhaltiges Programm erlebt heute. Verschiedene Beiträge, mehr empirisch geprägte, mehr auch historisch geprägte, konzeptuell geprägte. Ich denke, das war ein reiches Programm und ich habe wieder sehr viel Anregung bekommen, wo ich weiterdenken oder weiterarbeiten könnte. Also ganz herzlichen Dank auch an dieser Stelle allen Beitragenden, allen Referenten, aber natürlich auch Ihnen allen fürs Mitdiskutieren und auch fürs Ausharren. Wo ist denn dieser? Ah, hier. Ich möchte auch noch schließen zu dem ersten Referat vom Rolf Senst. Wir haben ja ein Jubiläum, wir haben zurückgeschaut, 20 Jahre Forschungstreffen, wie kam das? Ich denke, das Forschungstreffen hat sich verändert auch in den Jahren nach meiner Wahrnehmung. Am Anfang war ich sehr engagiert, wurde sehr engagiert diskutiert, auch inhaltlich. Dann ist es irgendwie abgeflaut. Im Moment habe ich das Gefühl, es ist wieder mehr Schwung, mehr Dynamik drin, was mich auch sehr freut. Was könnte denn, ich denke, was könnte dieses Forschungstreffen die Ausrichtung sein oder was müsste eigentlich auch die vielleicht zukünftig noch vermehrt hier Platz haben? Ich selber bin davon überzeugt, dass wir wirklich als Christen herausgefordert sind, auch unsere Arbeit, unsere therapeutische Arbeit zu reflektieren, aber auch empirisch zu überprüfen. Und empirisch heißt ja nicht nur quantitativ, das kann auch qualitativ sein, aber das wird oft mit quantitativ gleichgesetzt. Ich glaube, dass wir, und das ist meine Überzeugung, die wir auch hier jetzt schon vor Jahren, wirklich seit Jahren versuchen umzusetzen, dass wir wirklich herausgefordert sind, unsere Arbeit zu reflektieren und unsere Ergebnisse auch empirisch zu überprüfen. Und dazu, denke ich, soll das Forschungstreffen anregen. Das hat es das war bei uns immer wieder so. Das hat mich sehr inspiriert. Wie könnte man auch evaluieren, wie könnte man die Ergebnisse evaluieren? Und wir haben auch gesehen, das kann auch komplex sein. Wir haben diese Arbeit gehört, diese erste über das God Attachment. Und wir haben gesehen, das kann komplex sein, da muss man sich hineinarbeiten. Und das schafft man vielleicht auch nicht alleine, da brauchen wir Leute, die Kompetenzen haben, wo wir uns zusammentun. Aber ich denke, das ist eine Herausforderung, vor der wir stehen, um auch zu zeigen, dass wirklich unser Ansatz mindestens so gut ist wie alle anderen Ansätze auch. Oder vielleicht auch, um zu zeigen, für welches Patientengut, für welche Leute sind auch eben christlich orientierte oder religiös erweiterte Behandlungsansätze sinnvoll. Und das Spannende an der Geschichte ist, dass ich denke, dass das immer wieder auch zu Kurskorrekturen führt. Also wenn wir hier, das hat uns hier immer angeregt, inspiriert, wirklich über Behandlungsansätze nachzudenken, gewisse Kurskorrekturen, ich werde Ihnen gleich noch ein Beispiel zeigen, das kann auch zu Erkenntnisgewinn führen oder zu neuen Behandlungsmodellen. Ein kleines Beispiel aus unserer Arbeit, wir haben mal überprüft, wie verändert sich denn die Religiosität im Rahmen unserer stationären Behandlung? Und Sie sehen, das ist jetzt Englisch, aber das verstehen Sie alle. Das sind verschiedene Parameter der Religiosität. Das ist eben diese Zentralität, was Sie schon gehört haben. Das sind die religiösen Gefühle. positive religiöse Gefühle, negative religiöse Gefühle, Dankbarkeit, Vergebungsbereitschaft, religiöse Überzeugungen, Problemlösungsverhalten und das religiöse Coping, positives Coping, negatives religiöses Coping und die Spiritualität aus dem WHO-Call. Das sind die verschiedenen Religionsmuster, die wir bei uns einsetzen. Und Sie sehen, das ist die Veränderung im Behandlungsverlauf. Und da kann man, und noch aufgegliedert in diese drei Religiositätsgruppen des RST. Das ist aber nicht der Punkt. Aber Sie sehen, die Spiritualität, also diese Skala, die verändert sich am stärksten, das ist klar. Diese positiven Veränderungen sind in der Größenordnung von so gut circa 10%. Aber das Interessanteste ist für mich dieses hier. Hier geschieht eigentlich nicht viel. Das ist sogar, geht sogar unter, das geht sogar im Minus, nach minus 5. Und hier passiert auch nicht viel. Das geht auch, ja, aber warum es mir geht, das heißt, nee, die haben ein bisschen abgenommen. Ja. Die negativen Gefühle haben ein bisschen abgenommen. Aber es gibt überhaupt keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Gruppen, ob die jetzt nicht religiös oder mäßig religiös oder stark religiös sind, es gibt hier überhaupt keinen Unterschied. Also da passiert relativ wenig. Also dort bei diesem negativen religiösen Coping und bei den negativen Gefühlen gegenüber Gott, dort passiert am wenigsten. Und das finde ich therapeutisch natürlich, das finde ich therapeutisch sehr interessant und auch sehr relevant. Also denke ich, unsere therapeutische Arbeit müsste wahrscheinlich noch mehr darauf fokussieren, diese negativen religiösen Gefühle und auch dieses negative Coping zu bearbeiten. Ja, aber hier hast du 10% und hier sind es maximal 5. Ja? Ja, aber minus, nur 5%, oder? Hier hast du die positiven Gefühle, die verändern sich in der Größenordnung von 10% und die negativen in der Größenordnung von 5%. Und unterscheiden sich nicht zwischen den Gruppen. Hier unterscheiden sich auch die Gruppen bezüglich Religiosität und hier unterscheiden sie sich nicht zwischen den Gruppen. Das ist das, was ich meine. Also hier. Das ist ein Differenz, Eintritt, Austritt. Das ist Differenz, Eintritt, Austritt. Und hier siehst du bei den positiven Gefühlen also eine Veränderung in der Größenordnung von, im günstigen Fall, von bis zu 10%. Und hier hast du keine Differenzierung zwischen den Gruppen und eine Veränderung von maximal 5%. Also diese negativen, und hier ist es ja auch ähnlich, oder? Hier hast du die positiven Veränderungen liegen in der Größenordnung von bei den Religiösen von bis zu 10% und die Negativen bei maximal 5% und sie unterscheiden sich nicht zwischen den Gruppen. Und das verändert sich, aber diese Veränderung ist geringer und differenziert sich nicht zwischen den Gruppen. Und das ist, das fand ich ein sehr interessantes Ergebnis, was, das mag bei euch anders sein, müsste man bei euch mal untersuchen. Ja. Mir geht es jetzt auch nicht, es geht jetzt nicht um diese Studie, da müssen wir wahrscheinlich noch weiter diskutieren, aber mir geht es darum, dass es das interessante Ergebnisse gibt, die relevant sind für unsere therapeutische Arbeit. Darum geht es mir. Gut, also das sind noch die Beiträge, die ich aufgelegt habe. Es gibt sehr viel Literatur, wie man das integrieren kann. Und ich denke, da sind die Amerikaner mutiger, offener. Und ich finde, da dürfen wir auch von den Amerikanern lernen. Da gibt es ganze strukturierte Modelle, wie man Spiritualität integrieren kann. Wir haben zwei Artikel noch geschrieben, das wollte ich jetzt noch erwähnen, auch im heutigen Kontext, Wert empirischer Forschung im klinischen Kontext. Was kann denn die empirische Forschung im klinischen Kontext uns bringen? Oder quantitative Erhebung von Religiosität im klinischen Alltag. Was kann das bringen? Wir haben in zwei Publikationen das für uns mal zusammengestellt. Das habe ich dort aufgelegt, ein paar Kopien, das können Sie mitnehmen. Gut, ich denke, empirische Befunde, und das finde ich das Spannende auch an der Empirie, empirische Befunde stellen manchmal auch unsere theologischen Konzepte auf den Kopf. Du hast das vorher erwähnt, Michael, wo bist du da hinten? Die erste Therapiestudie, die gemacht wurde bei religiösen Patienten, das war die Rebecca Probst 1993. Und die hat das Interessante an ihrem Ergebnis war, wirklich für religiöse Patienten ein religiös erweitertes verhaltenstherapeutisches Behandlungskonzept, wirklich manualisiert, und hat religiöse und nicht religiöse Therapeuten genommen. Und das Interessante war, dass die nicht religiösen Therapeuten mit dem religiösen Behandlungskonzept die besten Ergebnisse hatten. Und das finde ich ein interessantes Ergebnis. Also, was ist nun wirklich die Essenz? Ist es die Haltung des Therapeuten? Ist es die Qualität des Konzepts? Da kommen solche Fragen. Also das hat mein theologisches Konzept. Ich habe gedacht, es geht um Passung, religiös zu religiös. Also das hat so mein theologisches Konzept ein bisschen auf den Kopf gestellt. Und das finde ich interessant, wenn man empirisch arbeitet, kommt man zu so Ergebnissen, die einem überraschen. Und dann muss man anfangen, darüber nachzudenken. Und nicht zuletzt, das ist schon mein letzter Punkt, ich finde christliche Organisationen und Institutionen sollten diese quantitativen und qualitativen Forschungsansätze fördern oder sogar Ressourcen dafür zur Verfügung stellen. Seien es nun die Kliniken, sei es die APS. Ich finde, das ist meine Meinung, dass auch gerade diese Organisationen, Institutionen diese Arbeit eigentlich unterstützen können oder sollen. Und in diese Richtung, das wären so Punkte, wie ich finde, es müsste diese so Zielrichtungen müsste auch dieses helfen, ein Stück. Gut. Ich weiß nicht, ob es da noch vielleicht mag jemand noch was dazu beitragen, diskutieren, was ihr denkt, was da relevant wäre. Das waren jetzt so meine Punkte.